Es gibt Kuchen.
Juhu.
Hallo.
Wie bei der Sparkasse. Aber anlässlich deines Geburtstags gibt es ja auch Kuchen.
Das ist ja schon ein bisschen länger vorbei.
Ja, aber seitdem haben wir nicht mehr gepodcastet.
Aber er schmeckt noch so, als wäre er ganz frisch.
Deswegen haben wir dir ja auch dieses super Geschenk mit den Schokobons für dich gemacht. Das
krieg ich auch noch ein Geschenk, herzlichen Dank.
Basti und ich.
Alles Gute zum 40.
Genau. Danke, danke, danke.
Wir essen dann derweil schon mal weiter. Mhm.
Ach, guck dir das mal an, das ist ja, ich habe es jetzt schon gelesen, bevor ich es auspacke. Also, wir fahren wohl irgendwann mal nach Berlin und da gibt es ein Podcaster-Abendessen. Gibt es denn da auch ein veganes, ayurvedisches Restaurant, dann, in das ihr da mitgeht?
Auf jeden Fall.
Ja, cool.
Vielen Dank. Wir haben gesagt, Steakhouse war, ne?
Du hast freie Wahl. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir dieses Hotel schenken, aber du hast ja letztens gesagt, du wolltest den Urlaub, würdest ja privat jetzt nur noch über, wie heißt es gleich, Airbnb machen.
Ist das so?
Ist so. Und das, da habe ich mir die App auch schon mal angeguckt, aber dann dachte ich, dann guckst du mal, machen wir lieber einen Termin.
Aber was hat denn der 20. bis 21.09.? Was ist denn da Besonderes? Ist das einfach das nur... Ist,
zufällig war ich da gerade kann. Das ist auch mit Basti gar nicht abgesprochen. Aber es waren ja schon mal so meine Vorschläge, die zwei Termine, wo wir schöner hinfahren könnten.
Ja, schön. Dankeschön.
Und dann müssen wir natürlich mit Michael auch gucken, dass er dann auch kann.
Ja, Michael, genau. Hat er schon was gesagt?
Im Prinzip ist er involviert in den Plan, in den Masterplan. Nein,
hat er denn schon heute Hallo gesagt?
Hallo zusammen. Also vielleicht kurz nochmal zur Vorstellung. Willkommen zur Folge 31. Wir haben jetzt nur über Kuchen gesprochen.
Das reicht doch auch.
Michael, dem Solimann.
Genau. Und diesmal remote zugeschaltet.
Thorsten.
Leider nicht
Thorsten, vor Ort. Dem Hipster.
Bastian, dem
Gamer.
Nicht.
Und Mario, dem Podcast-Opa.
Nein, er ist Mario, der Zerstörer.
Ich bin der Zerstörer.
Mario, der Zerstörer.
Ja, gerade ergab es sich, dass wir... die wir die Kopfhörer schon auf hatten, plötzlich einen dumpfen Knall hörten, während sich Mario hingesetzt hat.
Mhm. Es war nur das Mikro von dem Kopfhörer.
Es ist ja noch nicht mal was kaputt gegangen. Anders bei deinem iPad Mini, was gerade, wo du versucht hast, die Physik außer Kraft zu setzen.
Warum da hing die Turtle? Was
interessanterweise vorhergesagt wurde.
Ja, Basti hat gewonnen seine Wette. Ich habe die Turtle hinten drangehängt, damit Michael uns über FaceTime währenddessen sehen kann und wir ihn auch sehen können.
Das funktioniert. Und
dann ist das aber iPad aus einer Höhe von 1,50 gefallen. Aber ich glaube, es hat keine
Strukturen mitgenommen. Auch bei diesem Geräusch, was kein Körpergeräusch war, hättest du diese Taste drücken können.
Ich werde es fürs nächste Mal beachten.
Ja,
ich finde es übrigens sehr interessant, weswegen ich dachte, wir machen nochmal einen Workshop in Physik. Es lag nicht daran, dass ich gedacht habe, diese Turtle hält das nicht. Aber wenn man diese Turtle dahinter sieht und dann sieht, dass das iPad nicht 90 Grad, sondern ungefähr 100 bis 110 Grad oben an einer Schrankwand hängt, dann geht man
aber
davon aus.
Aber wie ist es denn jetzt, wo ich es jetzt?
Warum? Das ist doch kein Unterschied. Wenn die Folie gehalten hätte, wäre das doch in Ordnung gewesen.
Natürlich ist das ein Unterschied.
Das war jetzt kein Physikgewichtproblem.
Aber jetzt wird die Kraft nach hinten. Und
bei 90 Grad hast du, wenn es genau bei 90 Grad wäre und genau austariert wäre, hättest du so gesehen gar keine Kraft nach vorne, die es nach vorne zieht. Aber bei 100 bis 110 Grad zieht ja die Kraft das iPad nach vorne. Beziehungsweise die obere Kante.
Nur die Kohäsion,
die fehlt. Die obere Kante möchte ja nach unten. Die möchte sich ja der Erde nähern. Und
das hast du schön erklärt.
Und ich habe es jetzt in 87 Grad, habe ich gerade ausgemessen.
87 Grad ist jetzt deutlich sicherer. Da kann es nur noch passieren, dass es irgendwann nach hinten wegplatschen würde und dann durch das Runterrutschen nach vorne wegrutschen würde.
Das hätte ja diese Fernbedienung davor gerade
verhindert. Natürlich, natürlich. Eine lockere Fernbedienung, die davor liegt, hätte das auf jeden Fall aufgehalten.
Naja, es gab auf jeden Fall schon hier Verluste und sowas, aber naja. Und Michael hat übrigens diesen Podcast unterwandert, muss ich ja sagen. Wieso? Also,
Thorsten hat's rausgefunden, verdammt.
Ja, ich kaufe mir mal so ein Headset für 300 Euro und so ein Audio-Interface, kann man ja vielleicht mal
gebrauchen. Ich möchte auch erstmal nur die Shownotes machen,
Mach mal nur Shownotes, genau. und so, ja.
Hier langsam eingeschlichen.
Ja, ja, genau, er hat sich eingedacht. Ja, ich komme von Berlin vorbei, ist überhaupt kein Problem, das ist ja um die Ecke. ja?
Die 3 Stunden Zugfahrt.
Genau. Also, ich habe dich entlarvt, aber... Der Mario ist ja ein bisschen, verliebt, von daher freut sich ja immer, wenn du da bist.
Nee, genau. Nicht wegstellen.
Bisschen Ausgleich. Möchtest du Käse oder möchtest du den anderen
Kirsch. Da gibt es noch ein Stück Kuchen.
Ich hatte kein Frühstück heute.
Ich hatte auch kein Frühstück.
Deswegen
Thorsten, du musst auch mal den Kirsch probieren. Der ist auch
ja, lecker. Den nehme ich auch gleich. Ich muss mal eben hier noch ein bisschen reden und dann nehme ich den gleich. Oh. Alles gut.
Alles gut.
Und auch noch eine kleine Entschuldigung an dieser Stelle. Ich habe ja letztes Mal angekündigt, dass ich dieses neue Multitrack-Feature von Auphonic nutzen würde, was nicht funktioniert hat. Weswegen ich dann es klassisch verarbeitet habe. Und beim Hören ist mir dann aufgefallen, dass jemand, der jetzt auch gerade für dieses leise, dezente Schmatzen im Hintergrund zuständig ist, der ja von sich sagt, er bräuchte keine Räusper- oder Körpergeräusch-Unterdrückungstaste, TM, wie sie bei uns heißt, doch das ein oder andere Mal ein bisschen geschnauft und geatmet hat. Aber gut, ich probiere es nochmal diesmal, vielleicht funktioniert es ja. Ja, und auch dieses Seufzen gerade, sehr schön, aber es schmeckt von daher.
Und wenn du es auf mehreren Spuren hast, dann kriegst du das besser raus?
Angeblich kann auch Phonic das rausfiltern dann, ja.
Okay.
Wobei, ich habe jetzt schon gesagt, ich werde Bastian notfalls einfach ganz muten.
Wegmuten, ja. Ne? Ja. War eh schon immer der Sagt Plan. Jetzt haben wir ja den Michael dabei.
Richtig.
Genau. Jetzt ist der nächste Plan. Das war gar nicht der Plan von Michael, sondern diese Substituierung wird mir jetzt vorgegaukelt, als Michael hat unterwandert. Ja, ja.
Ach so. Mhm. Das war eigentlich
toll. Bastian, du kannst Plan, gar nicht. Okay, ja, ja. Ja, wie so schön bei den drei Vogonen neulich gesagt wurde, ich meine, ihr habt es ja nicht gehört, aber er hört abgeschalten.
Mhm. Er gehört abgeschalten.
Der gehört abgeschalten. Also das, haben wir jetzt auch lang genug uns angetan. Nee, da gab's so einen etwas fiesen Kommentar. Also die haben auch einen Gastauftritt jede Folge von dem sogenannten Hausmeister, dem Marc. Mhm. Und der erzählt dann immer irgendwas über Android oder sowas. Interessiert kein Schwein. Aber er ist halt trotzdem Teil der Sendung und ist ja okay. Wenn man das nicht mag, dann mag man es halt nicht. Aber es gab dann einen sehr bösen Kommentar. Und der hat sich halt allerdings nicht durch Grammatik oder Rechtschreibung hervorgetan. Ja, und hat halt wirklich so, ihm wird sich irgendwie der Sack zusammenziehen, wenn er den Hausmeister hören würde und sowas. Also war auch wirklich unter aller Kanone und er hat halt gefordert, dass der Hausmeister rausgeschmissen werden müsste. Und dann haben sie zum Ende der Sendung, haben sie das so ein bisschen, zwar, es war ironisch gemeint, es kam aber nicht unbedingt ironisch rüber. Das Einzige, woran man die ganze Zeit gemerkt hat, dass sie es nicht ernst meinen, ist, weil sie immer gesagt haben, ja, das ist jetzt auch, das gehört jetzt auch mal abgeschalten. Und abgeschalten war halt genau
der Originalkommentar
von, ihm, genau, wo er auch mal sagte, also, der gehört abgeschalten. Und ja, und es gab dann auch wirklich sogar User-Kommentare auf der Seite, die das dann für voll genommen haben. Du sagst, also wie ihr den Hausmeister da abgefrühstückt habt, ich meine, gut, ich mochte ihn jetzt auch noch nie, aber das war nicht okay.
Sehr gemein.
Also, so, das hätte man doch off-air mal machen können und dann müsst ihr doch nicht da rausschmeißen und vorher lasst er ihm noch seinen Audiokommentar einsprechen und dann schmeißt er ihn raus und
was war schon. Was waren nochmal die drei Vogonen?
Aber wenn uns unser Hörer nicht hört, liegt das an unserem Hörer.
Okay.
Ich wiederhole
nochmal. Weil du hörst uns ja. Die drei Vogonen
sind ein Podcast. Ich wiederhole nochmal meine Frage.
Entschuldigung, ja, ich wurde abgelenkt. Die drei Vogonen sind ein Podcast.
Der sehr anscheinend auch aus Apple-Jüngern besteht.
Ist nicht so ein Nerd-Podcast. Also die reden eigentlich nur über Nicht-Computerzeug, sind aber alles Apple-Anwender, ja, doch. Aber die reden jetzt nicht viel über so Zeugs. Ja, weiß ich nicht. Nun ja, also so viel zum Vorgeplänkel. Also herzlich willkommen, Michael. Du bist natürlich wie immer gern gesehener Gast der Sendung und darfst auch in Zukunft nochmal öfter dich einklinken. Shownotes schreibst du ja leider eh nicht mehr. Habe ich jetzt auch verstanden. Genau,
zu viel Arbeit.
Ja, ja, genau. Vielleicht kann das ja bald
noch mal die ganzen Hörer unsere Streams machen.
Also diese ganzen Hörer, also dieser Stream, der jetzt im Moment kein Stream ist, sondern der ist einfach nur im Mumble drin. Also er wird wahrscheinlich einfach im Mumble seinen Audio-Fu noch nicht richtig eingestellt haben. Hört er dich denn oder auch nicht?
Niemand, glaube ich.
Ja, das ist doch dann. Ist er denn überhaupt hier drin? Ja, doch drin ist er. Der Starbuck.
Mhm. Naja, das soll uns ja nicht aufhalten.
Genau, also, dann gucke ich mal, ob meine Kapitelmarkentaste wie immer nicht funktioniert. Das ist natürlich toll. Aber dann halt so. Gibt es denn noch irgendwas an Anmerkungen, Michael, zur letzten Folge, was du vielleicht nochmal hier gerade rücken möchtest?
Ja.
Hast du wieder mal was Falsches gesagt?
Ich? Ich glaube, das warst du.
War ich das? Okay, also es heißt wohl nicht Soundflower, sondern, nein, es heißt Soundflower, nicht Sunflower, dieses Tool. mit dem man so Audio-Routing unter macOS machen kann. Und es ist halt aber auch nicht wichtig, dass wir es falsch genannt haben, weil es eh scheiße ist. Und das war auch der Grund, warum wir das bisher mit diesem Skype und Mumble und Stream nicht so gescheit hinbekommen haben. Ich habe aber jetzt eine Alternative gefunden, nämlich den Jack-Router. Oder den Jack-Audio-Router. Und das ist die Software, die wir jetzt hier verwenden.
Juhu, das ermöglicht uns das.
Und das ermöglicht uns dieses, genau.
Endlich Michael dabei ist.
Auch genau,
ja. Scheint ja bisher gut zu funktionieren.
Ja, das Einzige, was halt ist, ist, dass das Mumble hier dieses doch recht in die Jahre gekommene MacBook Air gerade ein bisschen fordert, aber ansonsten funktioniert ja alles.
Hast du schon mal überlegt, die MacBooks zu tauschen auf das neue, auf der
ja, neuen? Ja, aber das, dann hab ich ja keinen Sinn mehr, das alte noch zu haben. Das ist so, das muss das, also solange es das nur irgendwie hinkriegt.
Ist ja auch heute nur knapp 30 Grad.
Genau, es kommt noch dazu, ja, ja.
Dann können wir ruhig mal ein bisschen den Mac auch noch pusten lassen.
Aber er pustet gar nicht so doll. Also es geht schon.
Ich könnte es noch nicht hören.
Genau, also es heißt Sunflower, nicht Sunflower, aber vergessen, stattdessen den Jack-Router angucken, wenn man sich sowas antun will. Auf jackosx.com gibt es den zum Download. Ist so eine Open-Source-Software. Die Originalseite ist irgendwie gehackt worden. Und da ist so eine komische Meldung gerade drauf. Aber und
wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe das früher auch schon mal angeschaut gehabt. Das ist halt so, also kennt man eigentlich, ist halt aus der Linux-Welt ursprünglich mal gekommen. Und das kann echt geile Sachen. Also du kannst zum Beispiel sogar auch über Netzwerk verschiedene Clients dann zusammen routen. Also nach dem Motto, das Mikrofon da hinten wird dann hier in meine Anwendung auf dem Rechner irgendwie gepiped. Das funktioniert aber bei mir gerade mit dieser GUI zumindest von dem, wie es unter OS X realisiert ist, noch nicht. Sonst hätte man sogar auch sagen können, okay, wir machen jetzt hier das Mumble auf einem anderen Rechner oder wie auch immer. Also, naja, gut. Thema Audio. Und dann natürlich zu Recht darauf hingewiesen, ja, von unserem Hörer, wie heißt er denn? Weiß ich jetzt nicht. Marcel? Also, nee, nicht Marcel. Also, er hat zu Recht gefragt, was denn eigentlich Kinect, was denn eigentlich Kinect sei. Und das heißt natürlich Kinect. Also, das muss auch gesagt werden.
Kinect, okay, wir üben
ja,
jetzt
alle. Also, wir üben jetzt alle. Mhm. Wobei eigentlich ja auch nicht mehr, weil das wird es ja bald auch nicht mehr geben. Aber ich zum meinen Teil belobe halt besser.
Ich habe jetzt letztens noch ein Video gesehen von Kinect für Windows. Und was man da jetzt alles Tolles mitmachen kann.
Ja gut, wenn man auf der Xbox schon nichts Tolles damit machen kann, dann müssen sie sich was anderes aus. Da, man weiß es nicht.
Ich sehe schon die Leute alle vor ihrem Rechner rumfuchteln.
Ja, wobei das Kinect vor Windows war ja, genau. Der Darth. Mhm.
Darth Vader?
Kinect vor Windows war ja so ein bisschen anders als das Kinect für die Xbox, weil es hatte eine geringere Mindestreichweite, um zu funktionieren. Und da konntest du dann auch eher so die Finger direkt vorm. Was hast du denn jetzt wieder?
Also ich war gerade.
Wir haben ja damit gerechnet, dass du dich irgendwann ausklinken wirst, aber dass du von Anfang an nicht dabei bist.
Nee, ich war gerade. Ich habe gerade. Das würde dir nicht verstehen. Aber du tust ja auch dein eigenes. Es war hier gerade. Es war gerade Kinect vorm. Dass es jetzt am PC wäre und. Dann musste ich irgendwie an diese Klammer von Word denken, die immer sagt, oh, es sieht aus, als wolltest du einen Brief schreiben. Und dann musste ich an Kinect vorm Rechner denken und dann dachte ich, oh, es sieht aus, als wolltest du Cocktails machen.
Du meinst Kino, Karl mein Klammer.
Genau, Karl Klammer.
Der war geil. Obwohl, der Hund war auch nicht schlecht.
Dann gibt es auch eine Kinect-Karl Klammer.
Genau.
Okay.
Ja, wo wir gerade bei Microsoft sind, können wir ja das nochmal kurz auch erwähnen, dass Microsoft ja auch zum einen jetzt den Treiber fürs Xbox One Gamepad für Windows rausgebracht hat. Mhm. 64 und 32 Bit. Das heißt, Bastian, du könntest dir jetzt auch so einen schönen Xbox One Controller kaufen und
ich
damit
ja,
deine Spiele
spielen. Ich habe ja schon einen Controller am Rechner.
Aber einen 360 Controller, der neue ist ja immer besser.
Es ist jetzt für mich jetzt nicht so der Giant Leap, dass ich sage, oh, das ist jetzt ohne der große Unterschied.
Nee, stimmt, der alte war ja auch schon gut. Ist ja anders als bei Sony, also wo man den neuen auf jeden Fall vorziehen müsste.
Merkt ihr, wie er gleich wieder als Fanboy einen. Das ist ja wieder schon wieder haten. Das ist ja nicht.
Nein,
ich finde das total gut, sondern das ist. Das war wieder. Es ist ja nicht so wie bei Sony, wo alles kacke ist. Das ist
der hat halt diese, die alten Folgen nachgehorcht.
Dieser Hateboy.
Nein, ich habe ja nur. Das ist doch nur. Das ist doch nur gesagt. Das soll doch nur gesagt werden.
Du hast
nur
meinen Punkt unterstrichen.
Ja, ist schon recht. Also, das zum einen. Und das Tolle ist ja, dass man diesen Controller auch an einem neuen Gerät anschließen kann.
Was für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat.
Was für ein bisschen, warum hat das für Verwirrung gesorgt?
Weil der gute Major Nelson einen Screenshot gemacht hat, ja, mit einem Halo 2 und einem Xbox 360 Controller dran an einem Surface 3.
Ein Xbox One Controller.
Xbox, ja, was auch immer, also Xbox Controller. Und es hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil jeder dachte, dieser Xbox One Controller mit dem Halo 2 wäre jetzt ein offizieller Teaser für ein Halo 2 Anniversary Edition. Mhm. Dabei war es eigentlich nur Halo 2 für PC,
ja, ja,
auf einem Surface, wo dann der Controller dran angeschlossen
war. Richtig.
Das hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt.
Okay, aber ein Halo 2 Anniversary Edition ist ja trotzdem nicht so abwegig.
Nee.
Aber auf jeden Fall haben sie das Surface Pro 3 vorgestellt. Hat einer von euch diese Pressekonferenz geguckt?
Nee.
Natürlich nicht.
Mario? Okay, also ich habe sie geguckt und man sollte sie sich mal angucken, wenn man mal wieder sehen möchte, wie es nicht geht. Anders als die andere Pressekonferenz, zu der wir nachher noch kommen. Also okay. dieser Mensch, der das da vorgestellt hat, der war ein bisschen anstrengend, so von der Art und Weise, wie er ist so ein, ich habe es vorhin als passiv-aggressiv bezeichnet und man versucht mal witzig zu sein, aber das ist halt auch, da klatscht halt nie einer oder da jubelt auch nie einer. Das ist ja halt, ich meine, ausgewählte Presse, die da irgendwie sitzt. Beste Part war halt noch so, dann hat er sich gesagt, so ja, okay, wir haben halt so vor 3 Jahren, da hieß es halt so, das Tablet wird den, oder vor 5 Jahren oder weiß der Teufel, das Tablet wird den PC-Markt revolutionieren und bald werden alle am Tablet arbeiten und ne, Tablet, Tablet, Tablet. Und jetzt guckt euch doch mal um. Und dann haben sie halt auch so ins Publikum gefilmt und dann sitzen da alle mit dem MacBook Air. Nee, alle mit dem MacBook Air, wirklich alle. Okay. Ne? Und dann sagt er so, wo ich sehe hier vielleicht 1, 2 Tablets, der Rest von euch hat MacBook Airs oder hat MacBooks.
Okay.
Und dann ist halt sehr witzig, weil die sie da filmen, die gucken dann auch so ein bisschen ertappt. So, ups, so okay.
Falsche Veranstaltung.
Ja, so ungefähr. Und dann sagt er halt auch, aber das wäre halt verständlich, weil ja die Tablets noch nicht so, die haben ja den Kickstand nicht so ungefähr, ja. Also es ist schon so ein bisschen dieses, was die Surface Pro ja jetzt schaffen soll, dass es ja dein, dass du kein MacBook mehr mitnehmen musst oder kein Ultrabook mehr mitnehmen musst, weil du mit deinem Tablet alles machen kannst. Was in Wirklichkeit jetzt vielleicht nicht funktioniert, man weiß es nicht.
Aber ich finde eigentlich dieses Surface Pro 3, ist außer vom Preis her, aber so für den Business-Einsatz finde ich das eine ganz interessante Sache.
Ja.
Weil es ja wirklich eine Kombination ist aus, also es kann ja mit dem 12 Zoll, von der 12 Zoll Größe her, ein Notebook ersetzen und über eine Docking-Station eben auch super im Business-Umfeld einsetzbar.
Genau, das hast du ja gerade schon gesagt. Das erste ist halt, dass es jetzt 12 Zoll ist. Das ist natürlich ein Tablet mit 12 Zoll. Schon
mal was Neues.
Nice. Ne? Und das ist ja das Pro, also das RT haben sie jetzt ja gar nicht mehr vorgestellt. Wahrscheinlich wird es das auch nicht mehr geben. Mehr
gibt. Das war ja auch mal der Reinfall.
Genau, aber das Surface Pro hat ja jetzt einen i3, i5 oder i7 Prozessor mit bis zu 8 GB RAM, glaube ich, und 512 GB SSD maximal. Dann bist du aber halt, glaube ich, bei 2000.
Fast 2000, ne? Also es geht ganz schön rapide hoch.
Ja, aber eben so diese kleinere oder mittlere Ausbaustufe, die dann so 1 irgendwas kosten wird, kann man vielleicht für gut befinden.
Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, nur der Preis ist natürlich noch extrem hoch. Und da wundert man sich natürlich auch, wenn man gleichzeitig im Fernsehen diese Reklame sieht von diesem, ich weiß nicht, wie man den bezeichnen soll, so ein Spießer, der dann da so für 400 Euro so ein
ist aber auch
das ist kein, aber Acer, glaube genau, ich. Genau, ne? Also genau. Ist jetzt ein anderes, aber trotzdem.
Das ist ja auch noch dieses, ist das nicht das RT dann? Oder ist,
ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist jetzt natürlich.
Weil er ja auch was von Office erzählt und das ist ja zum Beispiel der größte Fail überhaupt gewesen, dass sie das Office, was sie da drauf haben, das ist ja noch im normalen Desktop-Mode gewesen auf dem RT, überhaupt nicht wirklich touch-optimiert und so und dann bringen sie es irgendwann fürs iPad raus und da funktioniert es ja. Also da haben sie einfach das nicht so gut gelöst, so. Naja.
Sollen wir nacharbeiten.
Genau, aber mit einem anderen OS drauf wäre das Ding vielleicht gar nicht so unspannend.
mit Mac OS X.
Zum Beispiel, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass es das geben wird. Oder, aber vielleicht kann man es ja...
Bis es das iPad Pro gibt.
Ja, das ist die Frage, ob es das wirklich jemals geben wird. Ich glaube dann, ja, irgendwie nicht mehr so dran. Weiß nicht. Hm? Ja, weil sie haben jetzt... Mal ab. Ja, weil sie hätten dann schon jetzt in dem neuen OS X so mal vielleicht ein paar Hinweise schon mal gehabt, dass es da jetzt irgendwann auch mal eine Touch-Steuerung geben könnte. Und das sieht ja nicht so aus. Gab es jetzt ja kein Feature, was ein bisschen darauf hindeuten könnte.
Wir haben ja schon mal die Schrift angepasst.
Ja, damit die auf Retina gut aussieht und auf allem anderen scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Also da wird es wahrscheinlich auch noch viele Hin und Hers geben, bis das richtig funktioniert. Aber da kommen wir ja später zu, wenn uns Bastian dann völlig verlässt. Hast du dann auch eine Meinung zu dem Surface Pro, Bastian? Das ist ja vielleicht so doch noch dein Thema. Du bist ja.
Wir sehen nicht, noch nicht so ganz den Sinn in Hochleistungstablets. Für mich ist ein Tablet nichts, was viel Leistung haben muss. Für mich ist ein Tablet was, was dazu da ist, mir schnell Informationen zu geben. Oder mir dazu da ist, als zusätzliches Device Informationen anzuzeigen. Oder was weiß ich. Ich kann mir ein Tablet super vorstellen, dass es. Auch zum Beispiel auf Baustellen genutzt wird, dass es irgendwo die Baupläne beinhaltet, dass es überall eingesetzt werden kann. Aber dafür brauche ich überall keine große Leistung. Das ist, du kannst das ja überall super einsetzen, im Business-Umfeld auch, um dir da, um, was weiß ich, Mobile Reports oder sowas anzeigen zu lassen, wo du schnell durchwechseln kannst, wo du mit Schiebreglern Sachen hin und her schieben kannst und super schnell Grafiken ändern kannst. Alles top. Aber ich weiß nichts, wo ich irgendwo viel Leistung brauche in einem Tablet.
Also ich finde jetzt zum einen, es gibt ja nichts Nervigeres, als wenn man irgendwie warten muss, ständig warten muss. Deswegen finde ich schon
wichtig, dass es flüssig jetzt läuft. Ja, das jetzt mal vorausgesetzt. Aber das für mich braucht ein Tablet keine Leistung für 2000 Euro.
Klar, das 2000 Euro ist natürlich jetzt ziemlich heftig. Aber ich bei diesem Surface Pro 3, das ist eben ja so eine Kombination aus Notebook und Tablet. Und wenn du jetzt sagst, für mich braucht kein Notebook irgendwie Leistung, dann
nee, das passt Notebook ja ist für mich schon wieder was
anderes. Ja, aber das ist ja für mich in sich abgeschlossen. Die Kombination, weil hier hast du wirklich die Tastatur, du kannst es eben so benutzen.
Und Trackpad.
Also es ist irgendwie nicht so meins. Also ich sehe den Sinn da nicht ganz hinter, weil dann, wenn ich unbedingt das alles haben möchte, einen mobilen Device, dann kann ich genauso gut ein Ultrabook nehmen. Da muss ich nicht unbedingt ein Tablet haben. Also das ist
das Ultrabook ist ja, das kannst du nicht mal eben schnell in einer Hand halten, in einer Baustelle oder sonst was.
Ja, aber das ist wieder, bei der Baustelle brauche ich jetzt wieder nicht so die supergeilen Anwendungen, die da irgendwas
Sondern? Weil da ist ja letztendlich das Interessante, dass ja deine ganz normale Windows-Software aufläuft.
Außerdem, man kann ja auch für was weiß ich, knapp 900 Euro anfangen, dann hast du ja sowieso nicht so viel Arbeitsspeicher und so viel Power.
Ja, aber 900 Euro ist ja für mich wieder ein normaler Preis für ein gut ausgerüstetes Tablet. Also das ist jetzt für
mich. Hast du ja dann da auch. Ist ja ein i3. Das fängt ja da an. Das ist aber schon
okay. Ja, ich sag ja auch nur, ich sehe nicht den Sinn in Hochleistungstablets wie das für 2000 Euro dann zum Beispiel. Das muss ein Tablet für mich nicht haben. Das ist, wenn man da jetzt die untere Grenze nehmen würde, das wäre für mich dann schon wieder eher in Ordnung. Aber so, für mich muss ein Tablet nicht, für mich sollte es leistungstechnisch von der Grenze ab so sein, dass ein PC beziehungsweise irgendein Desktop-Rechner, irgendwas, was irgendwo am Arbeitsplatz steht oder was auch immer, das sollte die meiste Leistung haben, beziehungsweise ein Server kommt noch davor, aber dahinter kommt dann ein Notebook beziehungsweise Ultrabook, dahinter kommt ein Tablet und dann kommt ein Handy, von der Leistung her. Mhm. Also ich wüsste nicht, wofür ich auf...
Wie gesagt, Ihre Vision ist ja einfach Tablet und Ultrabook zu verschmelzen.
Schauen wir mal, ob es klappt.
Ich glaube nicht, dass sich jemals die Leute daran... Es wird niemals so sein, dass jemand mit... Es ist wieder eine Prediction, aber ich bin trotzdem überzeugt davon. Es wird niemals so sein, dass jemand auf dem Tablet genauso schnell tippen wird wie auf einer richtigen Tastatur.
Ja, dafür hast du ja da eine richtige Tastatur noch zusätzlich da dran.
Ja, aber dann ist es ja schon wieder in Anführungsstrichen wie ein Ultrabook.
Ja, aber es kann sich verwandeln. Es ist dann wie ein Ultrabook, wenn du schnell tippen musst, wenn du.
Ja, sowas gibt's doch schon.
Nee.
Es gibt schon länger.
Nur nein, für mich ist das genau wie die Notebooks, beziehungsweise diese sehr, sehr dünnen Notebooks, die du
wo du das komplett nach hinten umklappen kannst und dann hast du halt das Display da in der Hand und kannst da auch Touch-Gesten drauf machen.
Die sind aber ein bisschen mehr und sind ein bisschen dicker und sind ein bisschen schwerer und haben weniger Akkulaufzeit.
Wie gesagt, das ist jetzt für mich nicht, jetzt sind wir bei dem nächsten großen Leap, sondern das ist einfach so eine ganz normale Transition dann dahin.
Ja, aber es ist ja immer so, dass Sachen schon da sind, lange Zeit und immer besser werden, bis sie dann irgendwann den Punkt erreichen, wo sie benutzbar werden. Das ist ja auch immer der Punkt, wo dann Sachen woanders hinwandern. Aber da kommen wir nachher zu.
Ich möchte dazu mal ganz kurz sagen, es ist sehr, sehr schön. Beobachtet das, weil wir werden ja auch nachher noch darüber sprechen. Aber ich sage jetzt etwas voraus. Bei Thorsten ist es so, wenn Apple irgendwas erfunden hat und jemand anders macht das danach, dann haben die alle von Apple geklaut. Und wenn irgendjemand anders was macht und Apple führt das ein, dann sagt er, Apple hat das jetzt zu der Reife gebracht,
war wo es sein total sollte. War das emotionslos.
Ich sag mal so, aber
wenn Apple dann etwas nachmacht, dann ist es, Apple hat es zu der Reife gebracht, wo es jetzt sein muss.
Ich sag mal
muss.
So, es gibt zweierlei Sachen. Es gibt zum einen, wie etwas funktioniert, ob ich das nachmache, oder ob ich plötzlich Geräte in Gold mache, weil der eine die in Gold macht und plötzlich Ultrabooks aus Aluminium sind und sowas. Wenn ich etwas offensichtlich, dass es so den Style und das Feeling von etwas anderem hat, dann finde ich das nachgemacht. Wenn ich eine Funktion von jemand anders nachmache, dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber die ganzen Funktionen, wenn es einem darum geht, da hast du eh woanders meistens mehr. Frage ist, ob man die ganzen Funktionen haben will. Ja? Aber da kommen wir ja später zu, wie gesagt. Ja, und jetzt mache ich eine Kapitel. Oder hat Michael noch was dazu zu sagen? Oder Mario?
Ich habe noch was auch in kein Kapitel gehört. Nehmt euch bitte jeder noch ein Stück Kuchen, dann würde ich den nämlich sonst in den Kühlschrank tun.
Ich bin fertig mit Kuchen.
Ich nehme da mal so ein Stück Kirschkuchen.
Okay.
Der Käsekuchen war schon mal sehr lecker. Und riecht nach nix.
Kann er nur gut schmecken.
Und? Hab aber gar keine Kapitelmarke für Kuchen gemacht diesmal, sonst haben wir ja immer eine.
Aber in der Zeit könnte ich dich ja mal fragen, hat eigentlich Apple auch das Patent für Anruf fehlgeschlagen?
Wieso das denn?
Weil ich das so, ich sag mal, in sehr, sehr vielen Telefonaten, irgendwann, nachdem man längere Zeit telefoniert hat, kommt immer Anruf fehlgeschlagen. Und dann war es das mit Telefonieren, dann muss man wieder neu anrufen.
Das ist halt das Doofe an diesem...
Nennt sich Netz.
Nee, ja, vor allem wenn du im Auto telefonierst und ohne AirSap. Das war ja schon, also AirSap ist zum Beispiel eine sehr coole Sache gewesen.
Ich finde übrigens, das ist das Nervigste überhaupt, dass wenn Anruf fehlgeschlagen wird.
Ja, und du entsperrst
dann, dass er sofort anruft.
Das ist total
Fail. Das ist extrem nervig. Das ist,
Das kann man, glaube ich, auch bestimmt irgendwie umgehen, aber das nervt mich auch jedes Mal.
Aber du möchtest doch, wenn das Gespräch unerwartet abbricht, es auch wieder fortsetzen.
Ja, aber oder? Was ist, wenn diese Person mich danach nochmal anruft und ich dann erst nochmal mit dir weiter telefoniere und ich irgendwann dann später mein Handy entsperre? Und dann ruft er trotzdem
noch
an.
Mal an. Ja,
ja gut, dann kannst du schnell auflegen.
Schnell auf Abbrechen drücken.
Ja, es ist
fehlt noch die Erkennung, dass derjenige dich danach angerufen hat.
Zum Beispiel.
Ist ja alles, was lösbar ist.
So, Bastian, weißt du denn, ob jetzt Google wirklich Twitch gekauft hat oder ist das immer noch nur ein Gerücht? Oder?
Keine weiteren Informationen außer dieses Gerücht, dass die 1 Billion Dollar, also 1 Milliarde Dollar, ausgeben wollten. Also einerseits finde ich es eigentlich sinnvoll, weil es ist ja schon so, dass du ich fände die Verschmelzung halt ziemlich geil, weil bei Twitch gibt es so ein sogenanntes Highlight-System, wo die Leute, die streamen, können Highlights markieren, was dann als Video on Demand verfügbar ist. Das funktioniert aber mehr oder weniger gut und der Twitch-Player ist da auch ziemlich kacke und hast du so in 50% oder 30% der Fälle, dass das Video zwischendurch da mal stockt oder also dieser Twitch-Player ist da wirklich Grütze. Wie geil wäre es, wenn es eine Plattform gibt, wie zum Beispiel Twitch, wo du das Ganze streamen kannst und dann werden automatisch YouTube-Videos aus den Highlights.
Twitch ist so das Thema, ne? Ich muss dich auch mal was zu sagen.
Du musst was zu Twitch sagen, was du
denn lieber. Ich bin ja jetzt auch Twitch-Fan. Denn die promoten ja nur richtige Spiele da. Und ich wurde ja schon manchmal hier belächelt, dass Clash of Clans kein richtiges Spiel wäre. Aber Nun haben die auch einen eigenen Kanal für Clash of Clans.
Du sagst, sie promoten Taktik. Nur richtige Spiele und
weiß
das heißt es da auch, dass sie Pokémon X und Y haben per Remote spielen lassen von allen Zuschauern, was übrigens eine sehr geile Aktion war.
Ja, das war ja wohl eine richtig geile Aktion.
Hallo, Pokémon ist doch wohl ein richtiges Core-Spiel.
Also ich meine, also
jetzt mal ohne Scheiß, das ist, glaube ich, mehr Core-Spiel als so.
Also es war in so eine alte Version vom Game Boy, glaube ich, oder?
Ja,
so.
Aber ist doch egal, aber damals war es doch wohl ein richtiges Core-Spiel. Wie lange hast du denn da gespielt, bis du das. Naja, egal.
Seit wann ist Spielzeit darüber.
Na gut, dann wäre Clash of Clans
die,
natürlich auch.
Entscheidung, ob es ein Core-Spiel ist oder nicht.
Egal, aber Problem sehe ich so dabei, weil was ist denn. Es gibt doch jetzt auch diese Google Live oder wie heißt das? Google Broadcast. Es gibt doch auch so Live-Dinger.
Es gibt. Nee, du kannst. YouTube. Ich verstehe selbst nicht, warum.
Ja, die dürfen das kannst in Deutschland du, nicht.
Ja, das verstehe ich.
Ja, du kannst ja überall, wegen Rundfunkgesetzen.
Du kannst überall in sämtlichen Ländern gibt es YouTube schon als Stream.
Ja.
Nur in Deutschland nicht.
Weil in Deutschland ist das so, wenn du mehr als 99 Zuhörer/Schauer hast, ich meine, es wäre die 100, wäre, glaube ich, die magische Grenze bei irgendwas zumindest.
Ja, warum kann dann Twitch senden?
Das ist die gute Frage, weil Twitch wahrscheinlich weil in Deutschland relativ wenig.
Twitch, da hast du ja bei League of Legends sind immer zwischen 50 und 100.000 Zuschauer. Ja,
wahrscheinlich, weil das aber da einfach Deutsch. Ein sehr kleines, also weil Twitch noch nicht in der Aufmerksamkeit von irgendwelchen Regulierungsfuß hier ist. Aber wenn jetzt Twitch zu Google geht, dann ist da ruckzuck vorbei mit Livestream. Stimmt, in Deutschland.
Dann wird das in Deutschland eingestellt.
Richtig, also das ist da und vor allen Dingen ja auch, wenn da GEMA-Musik, die spielen ja auch Musik ein schon mal, dann wäre da auch, zack, also das ist für.
Apropos GEMA-Musik, wie ist das eigentlich mit Internetradio? Die lassen ja häufig Internetradio einfach parallel laufen. Die Streamer. Die lassen ja keine eigene Musik laufen, sondern die lassen irgendein Internetradio laufen.
Ja, aber man muss jetzt unterscheiden, ob das ein Internetradio ist, was auch ein normales Radio ist, also ob jetzt der Stream von 1 Live oder ob das einfach so ein Shoutcast-Ding da ist. Denen ist doch scheißegal.
Musst du trotzdem GEMA zahlen, vielleicht theoretisch, wenn er jetzt.
Ja, aber das weiß Musik doch keiner, wer da ist. Da hast du irgendwie so DJ Pillepalle, den hörst du dir dann da an und der macht dann irgendwas. Also, jedenfalls. Wäre es, glaube ich, nicht das Beste für Twitch, wenn jetzt, oder zumindest für Twitch in Deutschland. Bastian Kucker hat schon ein bisschen traurig, weil er bei kein Twitch
mehr gucken kann. Nee, ich überlege gerade. Also ich bin trotzdem, ich glaube schon, dass sie das geregelt bekommen würden.
Ja, aber mit der GEMA haben sie es ja auch jetzt relativ einfach geregelt, indem sie einfach
mit der GEMA haben
sagen, ja, geht nicht bei dir. Bedank dich bei der GEMA.
Ja gut, das
dürfen sie ja nicht mehr sagen.
Geht ja sowieso jeder zweite Deutsche mit irgendeinem Proxy-Tool für einen Browser, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sobald Twitch zu Google gehört, das auf einmal gesperrt wird in Deutschland. Da würde mich sehr wundern, dass es die ganze Zeit offen ist und sobald es zu Google gehört, wird es gesperrt.
Man weiß es nicht.
Zumal auch mittlerweile Twitch halt eine Bedeutung hat, die also ich glaube schon, dass Twitch in Deutschland so weit bekannt ist, dass die Leute das auch wissen. Ich glaube nicht, dass das komplett unbekannt ist.
Nee, aber das ist ja nur Gaming, das ist schon so eine Insel, so eine Blase. Interessiert sich keiner für. Ich glaube, dass die Leute, die da das wissen müssten, damit da was passiert, die wissen es, glaube ich, zum Glück noch nicht. Kennt dein Vater Twitch?
Glaube ich nicht.
Kennt dein Vater YouTube? Ja,
das ist eine, also meinen Vater da jetzt als Maßstab zu nehmen, ist schwierig.
Kennt dein Vater YouTube?
Natürlich kennt mein Vater
YouTube. Ja, also.
Gut. Aber das ist so ein bisschen.
Man hätte auch meinen Vater fragen können. Da wäre es gleich gewesen.
Die kennt Twitch?
Nee, die kennt weder Twitch noch YouTube.
Ach so. Aber wir wissen jetzt eh nicht, ob das schon durch ist oder ob das nur so ein Gerücht
ist. Ist das jetzt, ne? Machst du da jetzt eine Kapitelmarke?
Ich würde gleich eine Kapitelmarke machen, es sei denn, jemand hat noch was zu sagen.
Trotzdem sage ich halt, ich finde es weiterhin gut.
Ja, Michael, siehst du das auch, wenn ich mich nach vorne beuge?
Ja.
Und eine Kapitelmarke machen möchte?
Mhm.
Dies ist gerade geschehen.
Wir sind ja noch.
Und da war wieder der Kompressor.
Das war meine Kapitelmarke.
Ja, genau.
Wir sind ja noch in der Rubrik News.
Nee, Moment mal, ganz kurz noch. Wir gehen hier der Reihenfolge nach.
Ach,
oder?
Okay.
Da müssen wir es nämlich auch nur kurz erwähnen, weil wir haben mal gesagt, da haben wir über Galileo Books geschimpft oder Galileo Press geschimpft, dass die keine E-Books zum Download anbieten würden. Und scheinbar hat man diese Folge dort gehört und zum Anlass genommen, dass jetzt neuere Bücher sowohl als EPUB als auch als, was gibt's noch für Formate, Michael?
Mobi und PDF.
Genau, also vor allen Dingen EPUB und Mobi eben zur Verfügung stehen bei den neueren Werken und bei den älteren Werken immerhin auch durchweg PDF. Und genau, da kann man sich jetzt wunderschön die Bücher herunterladen, um sie auf seinem mobilen Device einfach mitzunehmen.
Was ich auch direkt genutzt habe. Ich habe ja auch hier so ein paar SAP-Bücher rumliegen. Und da steht ja dieser Online-Code immer vorne drin. Und
ja, aber der Online-Code steht nur da drin, wenn du beides gekauft hast. Also wenn du
dieses Nee. Also in den klassischen Büchern steht so ein Online-Code drin. Und die habe ich da eingegeben und konnte mir dann auch direkt die E-Books runterladen.
Okay, das ist ja genial.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Stark.
Sie haben es ja jetzt, glaube ich, auch kapiert, dass E-Books günstiger sein sollen als das gedruckte Buch.
Genau, auch ein Zehner weniger.
Auch in Deutschland?
Ja, auch in Deutschland.
Auch in Deutschland.
Also wie gesagt, die haben da wirklich auf uns gehört und haben sich das mal...
Ist auch schön, wenn man mal so eine positive Veränderung anstoßen
kann. Ja, genau.
Ja, ich finde das wirklich gut.
Ja, ja, und das liegt nur daran, dass wir darüber berichtet haben.
Ja, woran denn sonst?
Ja, man weiß es nicht.
Also.
So, ja, jetzt aber.
Leute, als wir denken.
Der. In der Vergangenheit ist auch der Reader rausgekommen. Und zwar Reader mit 2e, der Newsfeed-Reader für den Mac. Und ich finde eigentlich, die haben das ganz geschickt gemacht, weil ich hatte eigentlich vorher einen anderen Reader, auf dem ich mich schon so, mit dem ich schon ganz gut zurechtkam. Aber dadurch, dass sie halt so eine Beta-Version oder verschiedene Beta-Versionen herausgebracht haben, habe ich es dann halt mal ausprobiert und dann nochmal ausprobiert und dann das nächste Update und so weiter, bis ich mich dran gewöhnt habe und jetzt natürlich auch die Mac-Version gekauft habe. Aber viel interessanter daran, oder viel interessanter finde ich in dem Bereich, das ist jetzt den Reader fürs iPhone oder für iOS, also auf iPad, mit Hintergrundaktualisierung gibt. Und das finde ich richtig toll, weil immer wenn ich jetzt meine News über den Reader öffne, sind die automatisch schon runtergeladen. Und für alle, die das auch gerne machen möchten und vielleicht nicht... sagen wir, die Einstellung ist meiner Meinung nach so ein bisschen versteckt. Man muss nämlich über die Einstellung gehen und unter Bereich Syncing gibt es Background Refresh, so nennt sich das. Da kann man das einstellen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, finde ich. Da freue ich mich richtig drüber.
Die nutzen dann ja wahrscheinlich auch die Funktion, die es seit iOS 7 erst gibt.
Ganz genau. Die Hintergrundaktualisierung, das sieht man dann auch bei den Einstellungen, welche Apps die Hintergrundaktualisierung machen.
Mhm. Ja, finde ich auch gut.
Eine energiesparende Möglichkeit und das finde ich echt toll. Jetzt habe ich sowohl Twitter als auch eben der Reader aktualisiert im Hintergrund mittlerweile, sodass man dann nicht mehr lange warten muss, sondern immer alles direkt da ist.
Twitter macht das auch, aber nicht die Twitter-eigene App, oder?
Nee, ich habe ja den Tweetbot.
Ah, okay.
Der feine Herr.
Ja, weiß ich nicht, feine Herr. Aber da läuft es eben auch im Hintergrund, das finde ich sehr gut.
Mein Reposte für Up.net macht das auch.
Mhm. Up.net, was war das nochmal?
Nutzt du das noch oft?
Das war der Dienst, für den man bezahlen muss.
Ja, das geht ja mittlerweile auch mit, ich glaube, 40 Followern.
Ja, du kannst 40 Leuten folgen. Und muss dafür nichts bezahlen. Und darüber hinaus kostet es, ich weiß gar nicht, irgendwie 2,50 im Monat oder irgendwie sowas. $3.
Aber so im Nachgang war es, glaube ich, ziemlich doof, diese freien Accounts einzuführen, oder?
Ja, es ist so die Frage. Also ich meine, vor kurzem war ja so dieser Zeitraum, wo viele hätten verlängern können, müssen, sollen, was ja wohl nicht in der Masse geschehen ist, ja, in der sich die Begründer von Up.net gewünscht hätten. Und ja, aus diesem Grund haben ja auch irgendwie quasi alle Leute da entlassen, die da irgendwie angestellt waren, inklusive sich selbst. Also die beiden Gründer machen da immer noch weiter dran, aber sehen das eben jetzt eher so als Hobbyprojekt und bezahlen sich da jetzt selbst auch nicht mehr für, weil wohl die Einnahmen, die jetzt noch da sind, nicht mehr dafür ausreichen. Ja, und jetzt ist die Zukunft insgesamt so ein bisschen ungewiss, was Up.net angeht. Also es hat nicht die Verbreitung gefunden, die man sich erhofft hatte. Aber es ist eben auch schwierig, weil für viele, sag ich, also für die normalen Twitter-User, sag ich mal, für die ist da in erster Linie erstmal kein großer Mehrwert. Also es ist im Grunde genommen erstmal ein Dienst wie Twitter. Ja? Wobei Up.net halt eben eigentlich noch viel mehr ist als nur Twitter, aber das ist halt meistens nur für irgendwelche Nerds interessant. Und deswegen treiben sich da wahrscheinlich auch nur Leute wie wir, wenn überhaupt, rum. Aber die große Masse ist halt auf Twitter.
Schon viel mehr Zeichen, ne? Allein das schon.
Ja. Ja, du kannst dann, hast halt keine 140 Zeichen, sondern hast irgendwie 256 oder sowas. Oder so Sachen hier, wie es bei Twitter jetzt seit einiger Zeit ist, kannst du ja keine Links mehr irgendwie in Direct Messages versenden. Also solchen Scheiß machen die da auch nicht. Und diese Sponsored By in der nativen Twitter-App oder sowas findest du da natürlich auch alles nicht. Aber das interessiert halt die Masse nicht, denen ist das egal.
Aber ich finde schon, zumindest wenn ich von mir selber spreche, dass Thorsten da recht hat, diese Erweiterung auf die 40 User, ich glaube, das war jetzt bei mir der Grund dafür, dass ich seinerzeit nicht bezahlt habe, obwohl ich sonst vielleicht hätte bezahlt hätte, weil es hat mich schon interessiert und ich wollte es gerne. Und dann gab es halt die Möglichkeit mit diesen 40 Usern und ich habe halt festgestellt, vielen, denen ich auf Twitter folge, die machen quasi Cross-Posting oder wie soll man sagen, also die schreiben jetzt das Gleiche rein und ich habe keine Lust, das dann immer dreimal zu lesen oder wie auch immer, deswegen bin ich mit diesen 40 gut klargekommen. Ja, und jetzt, wo quasi das, was du gerade beschrieben hast, herauskam, dass sie jetzt da nicht mehr so weiterentwickeln wie früher, ist es quasi, ja, mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr drüber, geschweige denn, dass ich sowieso da noch mal öfter reingucke, also ist für mich was anderes. Also ich gucke einfach nicht mehr da rein und ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, weil du warst ja doch ein bisschen aktiver da.
Ja, also ich habe auf meinem Desktop immer parallel Twitter und Up.net auf und ich lese auch eigentlich ganz gerne dort, weil da eben nicht so viel Zeug rumschwirrt wie auf Twitter.
Kein Foodporn.
Genau, sowas zum Beispiel. Aber es ist halt unsere Blase so, ne? Die ganzen Blogger, Podcaster, Technik-Nerds, was auch immer, die schwirren da halt rum. Ja, aber das war's dann halt auch. Und das reicht eben nicht, um diesen Dienst irgendwie am Leben zu erhalten. Oder also er lebt ja noch. Die Frage ist jetzt halt, wie lange noch und was wird daraus? Das ist halt alles im Moment so ein bisschen ungewiss.
Ist halt komisch, dass es noch keiner gekauft hat.
Nee, das wird ja auch wohl nicht passieren. Das haben sie ja von vornherein ausgeschlossen.
Sie selber haben gesagt, sie sind unverkäuflich.
Ja, ja.
Also aber sie haben. In der jetzigen Konstellation wäre das doch.
Nee, dann stellen sie eher.
Vielleicht ein. Das Beste für sie, was passieren könnte.
Nee. Wer will das denn auch kaufen?
Ja, ja, das ist natürlich die Frage. Aber wenn jetzt einer hinkommen würde und sagen würde, großer Investor, ich mache da jetzt was draus.
Ja, aber das ist ja gerade die letzte Rettung. Nee, aber das ist ja, weil wer investiert denn da rein? Warum? Also, tja. Nee, also warum? Welche Intention hätte der? Weil die Leute, die da sind, sind ja da, eben weil das Twitter ohne Bullshit ist. Und egal, wer das jetzt kauft, der wird es ja kaufen, um da Bullshit reinzumachen.
Richtig.
Der wird es ja nicht kaufen, um zu sagen, und ihr gebt weiterhin keine Werbung, keine Sponsored Messages, keine dieses, keine
immer, wenn irgendwas übernommen wird, dann heißt es immer, es bleibt alles so, wie es ist.
Selbstverständlich.
Und es ist ja auch immer so. Ne? Es
genau.
Ja immer alles ganz so, genau. Wie es ist.
Wäre ja sonst auch langweilig, wenn sich mal was ändern würde.
Ja. Nee.
Okay, beobachten wir einfach mal weiter.
Aber es würde mich ja mal interessieren, Entschuldigung, was denn der Bastian zu Up.net sagt. Ob er das jetzt auch traurig findet oder.
Ich denke, es ist alles genauso richtig, wie es läuft.
Aber mein Twitter hat er ja schon für sich entdeckt mittlerweile.
Was heißt für mich?
Lass dein Mikrofon ein bisschen weit weg. Was einerseits dazu führt, dass du weniger laut stöhnst und schnaufst, aber man hört dich auch nicht mehr
wirklich. Was heißt für mich entdeckt? Also ich schaue zwischendurch mal rein, ja.
Könntest du dein Mikrofon bitte richtig positionieren?
Mein Mikrofon ist richtig
positioniert. Nein, es ist nicht richtig positioniert. Geht es bitte noch ein bisschen näher? Sehr schön. Ja, ach. Nicht in den Mund.
Ach, ey. Man sollte aus
euch einen Film ab jetzt, machen. Falls ab dieser, wir sind jetzt bei 44 Minuten 51, falls ab jetzt irgendwo Schnaufgeräusche zu hören sind, möchte ich darum bitten, die Schuld Thorsten zu geben, der mich dazu genötigt hat, das Mikrofon direkt unter meine Nase zu
klemmen. Kannst ja deine, du, genau, da schiebt dir jemand wieder deine Wiimote zu.
Soll ich jetzt jedes Mal die Taste drücken, wenn ich atme? Das ist ein bisschen anstrengend.
Nur wenn du dich mal wieder ausklingst, weil dann passiert das auch, dass deine Atmer lauter werden, weil du dann irgendwo in der Zone bist oder so.
Mein Gehirn fällt gerade runter. 80% der Programme sind schon geschlossen.
Richtig. Bisher merkt man aber noch kaum Unterschied. Naja, haben wir denn noch was Interessantes hier drin stehen? Irgendwas, was einer noch unbedingt erwähnen möchte von den Themen da? Ich glaube nicht, ne?
Ja, unbedingt.
Ach, jetzt, was, Michael wird jetzt Punkt für Punkt. Es steht da drin, jetzt müssen wir das auch...
Nee, aber ich habe ja diesmal recht wenig beigetragen, aber ich möchte gerne herzlichen Glückwunsch sagen. Tetris wird 30 Jahre alt.
Happy Birthday, Tetris.
Wer hat's nicht gespielt? Ich glaube, wir haben es alle gespielt. Ich zumindest für meinen Teil damals auf dem Game Boy. Und das ist sogar eine der wenigen Spiele-Apps auf meinem iPhone, die ich installiert habe. Es ist ja mittlerweile irgendwie unter anderem auch von EA mal rausgebracht worden und da habe ich so eine Tetris-App tatsächlich noch auf meinem Handy.
Also ich hatte eine schwere Kindheit, ich hatte keinen Game Boy. Aber ich habe es trotzdem irgendwann gespielt.
Meine Kindheit war vorbei, als der Game Boy rauskam.
Da macht er wieder auf.
Hat
ne?
nichts mit schwerer Kindheit zu tun.
Und schon wird hier runtergeregelt.
Oh, super.
Das habt ihr jetzt davon.
Da muss ich doch glatt nochmal bei meinen Eltern auf dem Dachboden gucken, ob da noch mein guter, alter, transparenter Game Boy mit dem Tetris rumliegt.
Oh, das wäre doch cool.
Transparenter Gameboy, da warst du aber kein Early Adopter.
Nee, ich bin erst eingestiegen, als es diese farbigen und eben auch transparenten gab. Und ich fand das so cool damals, dass man da reingucken konnte. Also auch damals schon der Hang zum Nerd. Early war übrigens Nerd. Auch meine einzige Spielekonsole, wenn man das so bezeichnen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tetris.
GZ.
Ich, ach nee, das war gar nicht der Gameboy-Weltmeister, der deutsche Meister in Tetris, sondern das war der deutsche Meister in Pac-Man, der Klaus. Der ist amtierender deutscher Pac-Man-Meister, weil es danach nie wieder eine deutsche Meisterschaft gab.
Cool. Aber da gab es ja auch so einen Weg, der war quasi idiotensicher.
Nee, ich glaube nicht.
Doch, zumindest auf dem Atari. Was war das denn damals? Das Ding, wo man da was reinsteckt. Das Original.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das da...
Apropos Pac-Man, erinnere mich nach dem Anschau auf Pride. Mhm.
Warum?
Wirst du dann sehen.
Okay. Gut. So ganz funktioniert das hier mit den Kapitelmarken mal wieder nicht. Aber egal.
Ist schon wieder soweit.
Sind wir jetzt mit den News durch?
Ja.
Ich habe gehört, da war so eine Präsentation in hier, so eine Keynote und so eine Messe oder so. Hier so ein Gebimsel da von so einem Obsthersteller. Erzählt mir doch mal was darüber.
Möchtest du wahrhaftig was davon hören? Was ja, interessiert dich das so richtig?
Das haben wir aber gar nicht bei uns auf der Themen.
Hatten wir jetzt gar nicht vorbereitet, ja, aber
ich hab
vielleicht
gedacht,
können wir ja spontan ja. So ein bisschen drüber philosophieren.
Vielleicht
habt
ihr so ein paar Punkte.
Vielleicht. So haben wir das ja auch alle geguckt und so.
Du meinst die Messe, wo auch alle geklatscht haben, wenn es was Neues gab?
Das, die Messe, wo jeder immer klatscht, sobald etwas gesagt wird.
Ja, weil einfach alles, was gesagt wird, super ist.
Ja, auf jeden Fall.
Dafür haben wir ja ein Outro vorbereitet. Für das, was.
Achso, ich habe es noch gar nicht gehört.
Das sieht man dann am Schluss nochmal hören. Ja.
Also wir reden natürlich von der WWDC.
DC.
Musste gerade einmal kurz gucken, wie viele Ws es waren, aber es waren nur zwei. Habe ich jetzt einmal zu kurz Brain AFK. Also die Worldwide Developer Conference und da kommt bestimmt schon wieder der Einwand von Bastian, dass das ja nicht die weltweite Developer-Konferenz ist, sondern die weltweite Apple-Developer-Konferenz. Aber das ist
was Amerikanisches.
Nee, weltweit ist sie ja schon. Das waren Teilnehmer aus über 72 Ländern dabei.
Nein, aber sowas immer sehr, sehr generalistisch zu sehen, auch wenn es eigentlich was Spezielles ist. Mhm. Das ist genauso wie der Sieger der Baseball-Meisterschaft auch Weltmeister ist in Amerika.
Weil es Baseball auch nirgendwo anders gibt.
Ja, genau. Deswegen, wer die Baseball-Liga gewinnt, der ist Weltmeister.
Cool.
Ja, die war auf jeden Fall. Und das ist ja so eine Konferenz für Entwickler. Weltweit. Und da gibt es am Anfang eine Keynote.
Könnte sagen, das ist vielleicht ein wenig leicht beeinflussbares Publikum, beziehungsweise ein Publikum, was
ja, bitte?
Sowieso schon.
Ja gut, die haben viel Geld bezahlt, um da zu sein.
Anhänger
die sind jetzt, die mögen das schon, ja, aber genau. Die sind aber nicht irgendwie da, weil so sie Fans sind, sondern die sind da, weil sie
die auch so ziemlich alles sagen,
ist ein bisschen was anderes,
dann,
weil yay. Da hast du ja Anwender oder wie auch immer, Spieler bei der BlizzCon. Und da hast du jetzt ja Leute, die einfach entwickeln, die eben, das wäre so wie, wenn du jetzt zu einer IBM-Konferenz gehst und ich zu einer SAP-Konferenz.
Zum Beispiel hat man es ja auch gemerkt, als die neue Programmiersprache vorgestellt wurde, da waren ja auch wirklich viele, die sich gefreut haben.
Sind wir also hier direkt ganz am Ende.
Ganz am Ende, aber trotzdem, ich finde, das ist schon ein Zeichen dafür, da siehst du eben wirklich, das ist eine Entwicklerkonferenz, dass sie sich über sowas halt besonders,
also
dafür besonders
du zahlst Beifall nicht so viel gibt. Geld, um dir das, nur um dir die Keynote anzuhören. Also da wirst du schon nur, wenn da wirklich dein Geld damit verdienst, dass du dafür programmierst. Und das ist ja.
Oder Presse natürlich ohne Ende, ne?
Nee.
Ist da nicht viel Presse?
Mm-mm.
Nee, also, glaube ich auch nicht. Ja, weniger.
Und auch nicht in der PK.
Weil es gibt, glaube ich, keine, also für Presse gibt es nur Mediacasts. Also ich glaube auch im Apple Campus und in jedem Land gibt es.
Die sind dann ausquartiert,
genau, aber
kriegen wirklich, die Live-Übertragung.
Genau, also da sind wirklich nur
okay.
Wirklich auch keine geladenen Gäste oder sowas großartig. Da haben sich ja auch schon, da ist ja auch die ein oder andere Größe, unter anderem auch der, heißt der Paul? Von Tweetbot, der ja doch den einen oder anderen Euro schon mal verdient hat mit iOS-Software, Der ist ja auch nicht da gewesen und der hat ja auch so schön getweetet gehabt. Ja. Während ihr eure Tasche für die WWDC packt, vergesst nicht, Pünktchen, that you suck.
Ja, die Karten wurden ja auch verlost in dem Sinne. Also verlost, wer sie kaufen durfte, so muss man das ja sagen. Ne?
Ja.
Ist ja wie bei. Ja.
Wenn ich das richtig. Ich will dich nicht unterbrechen, red zu Ende.
Nein, wenn du das richtig mitbekommen hast.
Ja.
Michael, du hast das Wort.
Sehr schön. Ich danke dir, Bastian. Ich wollte nur sagen, dass das ja wie bei so wichtigen Fußballspielen ist, wie beim DFB-Pokalfinale, wo ja auch so viel Andrang ist, dass die Karten einfach verlost werden, beziehungsweise wer sie kaufen darf. Jetzt darfst du.
Ich wollte nur sagen. Wie ich das richtig mitbekommen habe, wurden dort also die Release-Notes für das kommende Betriebssystem-Update vorgetragen.
Ja, nur dass es ein bisschen mehr als nur Release-Notes sind. Es wurde erstmal
mit Demo.
Gut.
Ja, aber es wurde erstmal überhaupt gesagt und gezeigt, was denn überhaupt das neue Betriebssystem ist. Also das ist jetzt ja nicht so ein kleines Update nur, sondern Apple bringt ja jedes Jahr so ein Update raus und das ist auch meistens schon ein bisschen größer. Also
dieses Jahr war es auf jeden Fall vom Umfang her weitaus mehr als im letzten Jahr. Also und vor allen Dingen dieses Mal war auch mein Eindruck, dass auch wirklich sehr viel für die Entwickler gemacht wurde. Also letztes Jahr war eher so ein bisschen. Nur ich will nicht sagen Schönheitspflege, aber es war letztes Jahr nicht so irgendwie das Ding.
Und, genau, letztes Jahr war ja aber auch iOS 7, glaube ich, schon sehr stark im Fokus und hat auch viele Ressourcen bei Apple wahrscheinlich aufgefressen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber hatten nicht mal die Betriebssysteme Namen von Raubtieren?
Ja, aber die sind letztes Jahr ausgegangen.
Und deswegen haben sie jetzt Namen von schönen Orten in Kalifornien.
Genau, weil nach 8 Raubkatzen gab es keine Raubkatze mehr, die sie noch hätten nehmen können.
Ja, und Sea Lion war jetzt auch nicht so attraktiv. Der Seelöwe.
Ja, ja.
Ach was.
Also, genau, vielleicht ganz kurz. Also, es fing halt an, Tim Cook hat erstmal am Anfang ein bisschen blablub gemacht. Weniger als sonst, gab keine Store-Eröffnungsvideos und nur ein bisschen, wie geil doch OS X ist und wie scheiße Windows doch ist.
Und wie geil die Entwickler sind.
Und wie geil die Entwickler sind natürlich.
Moment, hatten wir nicht mal besprochen, dass wir nicht Schritt für Schritt eine Konferenz wiederholen?
Nein, ja, sondern müssen wir auch nicht. Aber es war nur einmal, um nochmal einmal alle abzuholen. Und dann ging es auf das Betriebssystem, das neue. Und Mario darf jetzt sagen, wie es denn heißt, weil er hat einen besonderen Bezug dazu.
Ja, ich weiß nicht.
Er hat sich richtig
Yosemite. Aber ich habe mich wirklich richtig gefreut, weil ich da schon mal war und diesen Park eben auch besonders toll fand und auch super in Erinnerung habe. Und habe mich dann natürlich gefreut, dass ich damit jetzt endlich mal was verbinden kann.
Cool.
Hast du denn noch Fotos da gemacht? Dann kannst du ja dein eigenes
Interpret. Ja, ich habe schon geguckt in meiner Fotobibliothek, ob ich da jetzt ein Foto zu finden, aber ich glaube, ich habe nur Videos damals gemacht. Oder die, auf jeden Fall sind die nicht mehr auf meiner Festplatte, weil das ist schon wirklich lange her. Und das, dann wäre es natürlich super, weil dann könnte ich natürlich auch als Hintergrundbild dann entsprechend das eigene Foto nehmen. Das wäre natürlich total cool. Ja. Aber Basti, du wirst dich ja freuen, dass ich jetzt schon mal so in Vorbereitung quasi schon mal das richtige Foto genommen habe auf meinem Mac als Hintergrund.
Hättest du damals schon ein iPhone gehabt und damit Fotos gemacht, dann wäre das jetzt in der iCloud.
Wäre das jetzt alles schön in der iCloud.
Und du könntest sogar nach Ort suchen und sowas.
Zukünftig. Oder kann ich das jetzt auch schon, aber auf jeden Fall zukünftig.
Dann könntest du es noch besser. Also da könntest du es, glaube ich, nur mit iPhoto oder so machen.
Aber in der Vergangenheit wäre das ja jetzt aus meiner iCloud wieder rausgefallen, aus den 1000 Fotos. Jetzt mit dem neuen wird es drin bleiben.
Genau.
In voller Auflösung.
Genau.
Was?
Solange du genug Platz hast.
Was man ja jetzt auch gegen Geld,
kaufen kann,
gegen nicht mehr ganz so viel Geld wie früher mal gut erweitern kann. Genau.
Also, OS X Yosemite. Das Erste, was natürlich gezeigt wurde, war, wie sieht es denn überhaupt aus? Weil, wie auch zu erwarten war, nachdem ja iOS 7 ein ziemlich radikales Makeover bekommen hat, was diese Flatness angeht und Transparency und all sowas, haben sie das jetzt auch mit OS X nachgeholt und haben halt als erstes überhaupt mal gezeigt, wie sieht es denn aus? Und es war halt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Wobei ich fand OS X noch nie hässlich, seitdem ich es benutze. Von daher muss man sich jetzt wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Aber ja, es ist halt alles ein bisschen flacher geworden und unten im Dock sind halt diese 3D-Effekte rausgeflogen und es ist halt einfach ein bisschen. Ja, weiß ich auch
flacher.
Nicht. Flacher halt. Genau, flacher.
Also ich finde, dass die da bei Yosemite jetzt das richtige Maß an flachem Design und diesem ganzen Zeug gefunden haben. Ich glaube, ein bisschen hat man doch da schon aus den Rückmeldungen zu iOS 7 gelernt.
Ja, sie haben zum Beispiel Knöpfe drin gelassen für Sachen, die ein Knopf sind. Sie haben die Schatten für die Fenster noch gelassen, die halt auch unheimlich wichtig sind, weil sonst würdest du ja nicht mehr wirklich sehen, dass ein Fenster über einem anderen liegt, wenn die einfach flach ineinander gehen würden und sowas. Das sieht man auch hier auf dem Screenshot, den ich gerade hier auf den Bildschirm bringe, ganz gut. Also erstmal so der erste Blick war schon mal, wow, sieht ganz okay aus.
Sieht gut aus und die haben eben auch nicht, sagen wir mal, damit jetzt ohne Ende Zeit verschwendet.
Genau.
Das haben sie einfach mal kurz dargestellt, vorgestellt und das war es. Also nicht so wie letztes Jahr, wo das ja eine Revolution war, diese Überarbeitung der iOS-Geräte.
Gut, was denn bitte?
Nee, ich höre nur gespannt zu und finde solche Ausdrücke wie, der erste Eindruck war, wow, das sieht ganz okay aus.
So. Dann habe ich dann gesagt, wow, das sieht ganz okay aus.
Gerade eben.
Habe ich nicht gesagt.
Doch.
Wir werden das alles nachhören.
Okay, ich werde es mir nachhören. Ich habe mir vorher gesagt, es ist nicht so schlimm. Nee, hab ich nicht gesagt, wow, ja, naja, wie auch immer. Also es sieht auf jeden Fall, auf den ersten Blick sah es jetzt gut aus. Ja, ist jetzt nicht so, dass es, yay, weil wie gesagt, es war ja auch vorher nicht schlecht. Ist jetzt anders, wie wenn ich jetzt, Windows 7 nutzen würde und würde dann Windows 8 sehen, wo ja schon eine radikale Veränderung ist und wo man vielleicht ja auch denkt, okay, Windows 7 war scheiße, aber ist jetzt Windows 8 wirklich besser und dann weiß man es ja auch wieder nicht. Aber wie gesagt, ich
Du fandest Windows 7 war scheiße?
Windows 7 ist jetzt keine Schönheit, oder? Also es ist ein stabiles, ist das stabilste Windows aller Zeiten, ja, aber es ist keine wirkliche Schönheit.
Es ist funktional.
Ja, richtig.
Also zum Arbeiten funktioniert es gut. Da bin ich auch froh, dass ich bisher noch kein Windows 8 auf der Arbeit aufgezwungen bekomme.
Aber noch lieber hättest du natürlich ein OS X, oder?
Ja, natürlich.
Genau.
Ist also klar, oder?
Ja. Und nachdem sie das Design so ein bisschen durchgegangen sind, wo wir jetzt ja nicht allzu lange drauf rumreiten müssen, sind sie auch auf die neuen Funktionen gekommen. Und da können wir mal so ein paar Highlights uns rauspicken. Oder jeder kann ja mal sein Highlight so sagen. Oder ich weiß nicht, weil wir wollen ja nicht die Pressekonferenz hoch und runter gehen. Bastian, was war denn dein Highlight? Nichts scheinbar. Mario, was willst du denn so? Worüber willst du denn gerne was sagen?
Ich finde zum einen die Möglichkeit, dass jetzt Apps im Prinzip mit bestimmte Dinge sharen können für andere Apps, das glaube ich, das ist
Das ist sehr aber großes. iOS.
Da habe ich aber
eine kurze Frage jetzt, zu. Okay, wir sind jetzt
noch. Ja, nee, dann war ich da eine Frage dazu.
Ja, da wir sind ja am falschen Thema.
Aber wo wir jetzt das gerade angesprochen haben, habt ihr mir nicht mal, ich meine, das wärst du sogar gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ihr gesagt habt, eins der besten Sicherheitsfeatures wäre ja, dass auf diesen Fingerprint nur Apple zugreifen darf und niemand sonst.
Fingerprint.
Und habe ich.
Richtig, ja, aber das ist Sensor. Auch gleich erst. Aber
das ist doch jetzt nicht mehr so, oder?
Es gibt eine API, mit der du Fingerabdruck prüfen kannst, aber du kannst nicht auf den Fingerabdrucksensor zugreifen. Das ist ein bisschen was anderes. Nee, es ist nicht wink wink. Es ist halt in Hardware gegossen,
ja.
Dieser Fingerabdruck da.
Ist was anderes.
Nee, ist auch was anderes. Das Samsung-Ding ist schon geöffnet, da kannst du schon Fingerabdruck auslesen. Und da kannst du auch einfach, wenn einer drüber geht, mitsniffen, was da. Also du könntest dir aus den Informationen, die du daraus holst, einen Fingerabdruck bauen. Während du da nur, das ist wie ein Hash, den du gegenprüfst. Und da spricht ja nichts gegen. Also, naja. Aber ja, da kommen wir ja nachher zu.
Kriegst du wahrscheinlich dann einfach raus, entweder 0 oder 1 und
genau.
Also der Fingerabdruck stimmt oder er stimmt nicht.
Genau, und das war's. Und das ist ja dann auch wieder nur Apple, die das machen können. Also dieses Prüfen, ob der Fingerabdruck stimmt oder nicht, macht weiterhin Apple.
Passt.
Und nicht deine App selber. Passt schon. Ja, nicht passt schon, es ist halt so.
Nee, passt. Es ist doch gut.
Okay,
gibt's
also
denn,
was
denn
ich
eine OS X-Funktion, die jetzt nur OS X betrifft, die.
Und ist denn iCloud Drive, gehört das denn nur zu OS X?
Ist auch beides, aber kannst
ja
du
beides.
Hast du das, schon,
das ist ja,
ja
auch eine große Erweiterung, dass man die iCloud jetzt, ich sag mal, so ähnlich wie eine Dropbox nutzen kann. Finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen natürlich auch durch die Integration, die es da gibt. Also schicke ich dir jetzt zum Beispiel eine größere E-Mail mit, was weiß ich, was dran, dann setzt ja quasi, geht ja der Attachment über die iCloud und setzt sich bei dir dann wieder zusammen am Mac, wenn du es am Mac liest. Das ist, finde ich, jetzt eine ganz interessante Sache.
Das ist das ganze Thema, was sie um die iCloud rumgemacht haben. Jetzt könnte Bastian natürlich neckisch sagen, das ist ja so wie Dropbox.
Nein, ich frage mich nur gerade, ob man eine Information darüber bekommt, dass das über die iCloud geht. Weiß der User das, dass das über die iCloud geht?
Ich weiß nicht, ob man das sieht direkt, aber sagen wir mal, wenn es eine große Datei ist, dann wird es wissen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie angezeigt wird. Weiß
also das, was halt einfach ist, ist, wenn du halt ein Mail-Attachment schickst, dann ist es ja immer so, dass er das in eine Mail packt, dann schickst du es raus und dann kriegst du zurück, ja, Edgepage GMX nimmt nur 2 Megabyte große E-Mails an.
Mhm.
Und stattdessen macht er jetzt eben, wenn das eine große Datei ist, wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Preference
also
dafür
anders,
oder sowas.
Wenn jemand sagt, er möchte iCloud nicht verwenden.
Dann wird das ganz
dann
normal
das
weiterhin.
Nicht.
Dann wird es weiterhin ganz normal sein, dass er es als UU encoded oder MIME encoded.
Dann kann man aber auch keine 5
dann
Gigabyte
kann,
große
das meine ich
E-Mail
ja, dann
schicken.
Kann man diese E-Mails nicht verschicken. Wenn man sagt, man möchte iCloud nicht nutzen.
Doch, dann verschickt man weiterhin eine E-Mail mit einem 5 großen MIME, einem 5 Gigabyte großen MIME oder UU encoded Attachment
dran. Aber
dann geht
es nicht über die iCloud.
Dann geht es nicht über die iCloud, weil okay. Du hast ja keine iCloud. Von daher hast du ja gesagt, du willst es nie nutzen. Das ist ja jetzt auch schon so. Wenn du iCloud ausklingst, dann.
Aber dann muss ja die. Ist es dann so, dass du das hochlädst in die iCloud des anderen oder ist es so, dass es in deiner iCloud hochgeladen wird und der andere lädt es aus deiner runter?
Es wird wahrscheinlich in deiner iCloud oder in einer neutralen iCloud, die einfach mal von Apple für sowas zur Verfügung gestellt wird, sein.
Ja, wenn es in der neutralen ist, dann wäre jetzt wieder die Frage, ob das nicht doch darüber geht, wenn man sagt, man möchte seine iCloud nicht haben.
Gut, das könnten wir ausprobieren, wir werden es sehen, aber wahrscheinlich kann man dieses Feature auch ganz ausstellen oder vielleicht sagt er auch einmal am Anfang und fragt hier übrigens, ich habe hier so ein tolles Feature, möchtest du das aktivieren oder nicht?
Das meine ich ja, also er sagt, das geht jetzt über die iCloud, möchtest du das oder nicht? Ich
gehe davon aus, dass er es einmal sagen wird, ja, und dann sagst du vielleicht, mach es so. Aber was er ja dann eben macht, ist, er schickt dann einfach nur quasi den Link an den Empfänger, das muss dann eben keine E-Mail-Postfächer zumüllen und wenn derjenige jetzt auch OS X Anwender ist, dann wird das völlig transparent einfach wieder in die Mail reingeladen. Es ging dann quasi nur nicht über deinen Mail-Provider.
Bist du aber jetzt Windows-User zum Beispiel, dann kriegst du halt einen Link in die iCloud, wie du den sonst vielleicht früher sowas ähnliches in die Dropbox oder sonst irgendwie.
Und da muss man halt schon sagen, dass Mail verschicken mit großen Anhängen schon immer noch so das ist, was heutzutage immer wieder nicht funktioniert. Also ich habe das regelmäßig auch noch, dass mir Familienmitglieder irgendwas per Mail schicken, was dann auch riesengroß ist. Ich meine, bei mir macht das nichts, da funktioniert das. Wenn du denen dann was zurückschickst, dann kriegst du halt eine Fehlermeldung zurück hier, Edgepatch geht nicht. Ja, also das ist schon ein ziemlich cooles Feature.
Ich würde aber sagen, dass das generell das Umdenken erfolgt. Also ich kenne die, ich würde mal sagen, 70% der Leute, die ich kenne, die nicht irgendwie absolut IT-affin sind, dass die einfach in ihrem Kopf drin haben, man kann keine großen
E-Mails. Ja, was machen die dann, wenn die eine große Datei haben?
Schicken eine CD per Post.
Nee, es ist entweder kennen sie halt wirklich sowas wie Dropbox und machen es darüber oder was weiß ich, sie tauschen es irgendwie anders aus über einen USB-Stick oder ähnliches.
Genau, aber da ist ja dann, also.
Nein, ich meine nur, deswegen, das ist ja das, was ich meine mit, dass da ein Umdenken dann erforderlich ist, weil die meisten Leute jetzt noch im Kopf haben, Sie können keine großen E-Mails verschicken.
Die meisten Leute haben immer noch im Kopf, ich kann alles per E-Mail verschicken. Und das ist der beste Kommunikationskanal, um Gigabyte große Dateien auszutauschen. Die meisten Leute, würde ich mal fast behaupten. Keinen. Gut, das spricht für dich.
Also ich sehe das manchmal im Firmenumfeld, wenn bei uns manchmal große Mails schon mal aussortiert werden, da kommen Menschen wirklich auf die Idee, irgendwie so ein Präsentationsvideo zu verschicken mit 200 MB oder sonst irgendwas als was wäre es nichts, da denke ich immer, was ist denn also, da
wie
los?
Wie gesagt, ich
bin schon hammerhart. Die meisten, aber es wird weniger, also stimmt
um
schon.
Um jetzt wieder auf meinen Vater zu sprechen zu kommen, der hier gerade eben als Beispiel genommen wurde, wenn es mein Vater oder meine Mutter was verschicken würden, die würden nie auf die Idee kommen, so einen großen Anhang.
Also ich meine, auf jeden Fall hast du recht, also für mich wäre es jetzt auch ein Umdenken, weil ich jetzt sowas auch nicht machen würde.
Weil er einfach in dem Kopf drin ist, nee, große E-Mail-Anhänge gehen einfach nicht.
Ja. Deswegen denke ich halt, spannende Sache, gute Sache, auch, dass man überhaupt auf diesen Cloud-Speicher jetzt mit verschiedenen Apps halt drauf zugreifen kann. Was ich auch ganz schön fand, ist nur eine Kleinigkeit, wird auch meistens bei den Berichten, die man so im Nachgang jetzt liest, nicht erwähnt, fand ich die Präsentation beim Mail verschicken, wie leicht er da mal eben so einen Pfeil reingezogen hat in die Mail, um da irgendwas zu markieren. Dieser Pfeil wurde dann automatisch in Anführungszeichen als Pfeil erkannt und wurde halt wie so ein sauberer Vektorpfeil dargestellt. Plus, dass du eben Texte oder so in so ein Bild auch reinfügen kannst. Fand ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne praktische Sache.
No, hier ist das Feature, das Annotations.
Annotations. Genau, also hast du ein Bild, willst du da irgendwas drin erklären, dann brauchst du nicht extra irgendwie ein Bildbearbeitungsprogramm zu öffnen, sondern du kannst halt ganz schnell mal eben was da reinschreiben oder mal einen Pfeil reinzeigen, zeichnen und sonst irgendwas. Fand ich auch eine tolle Sache.
Eine Sache fällt mir noch gerade ein. Wenn ich jetzt an einen Windows-User so einen 5 GB Anhang verschicke.
Bis zu 5 GB ist
das. Ja, whatever. Also einen großen Anhang. Ja. Musste er das ja aus der iCloud holen.
Musst du ja einmal draufklicken und dann lädt das runter. Ist wie ein Public-Link in Dropbox. Der muss aber keinen
iCloud haben. Okay, er muss nichts bei sich installiert haben, muss nicht irgendwas.
Keine Sorge, wir schicken die auch weiterhin um zu ihm.
Da geht ein Webbrowser auf und dann lädt er das runter.
Gut, okay.
Da ist auch die einzige Kritik an der Stelle, die man haben kann. Wahrscheinlich wird so ein Link irgendwann auch expiren.
Also. Ja, ich glaube, das hängt jetzt davon ab, ob das in deiner eigenen iCloud liegt oder wirklich irgendwo in einer neutralen, wie du
es. Haben die das denn nicht gesagt, in welcher Cloud das dann? Also
nein.
Wie das nicht explizit. Aber ich meine eigentlich, dass es in der eigenen wäre.
Also dann würdest du ja quasi mit jeder E-Mail, die du verschickst, Leuten zu, in Anführungsstrichen, Zugriff auf deine iCloud geben.
Nee.
die wenn ich es in meine eigene iCloud lege und die
Link ist ja völlig auf egal,
diese eine Datei, so wie in der Dropbox du auch eine einzelne Datei freigeben kannst, dass sich die jemand runterlädt.
Genau.
Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es die eigene ist. Es wurde nicht explizit
gesagt. Das Einzige, was halt da ist, es heißt ja bis zu 5 Gigabyte. Und jetzt kann natürlich sein, weil 5 Gigabyte ist ja auch der Einstiegs-iCloud-Storage-Space. Ja, dass es halt wirklich dann doch in deine iCloud irgendwie reinpassen muss.
Werden es sehen.
Genau, aber es ist auf jeden Fall ein geiles Feature. Also, und es bringt mir es nicht wirklich
ja
viel, weil
es meine ist ja Familie nichts Großes, auch kein, ne?
Ja, es ist halt,
aber es
gab
es ist
schon
einfach
mal so.
Integriert.
Genau, es gab halt schon mal so Mail-Clients, die das auch gemacht haben.
Mhm.
Die haben dann Dropbox genutzt dafür. Und ich hatte auch mal immer Vorgabe, ich habe ja auch immer überlegt, was kann ich denn mal für eine App schreiben, was kann ich für eine App schreiben. Und ich hatte halt die Idee, weil, also mit Dropbox und dann einfach Public Link kopieren und den dann in die Mail rein, das funktioniert ja. Und so verschicke ich eigentlich mittlerweile auch schon meine ganzen Reisekostenabrechnungen, die sind dann vielleicht mal so 10 Megabyte groß, auch die schicke ich so raus, weil mir ist das halt so lästig anders. Weil da ist vor allen Dingen das Coole, du kannst die Mail schon rausschicken, du musst nicht drauf warten, weil das lädt im Hintergrund einfach dann den riesen Pfeil dann noch nach und ist halt alles toll. Da hatte ich halt die Idee gehabt, du müsstest so eine Drop-Zone haben, wo du einfach irgendeinen Pfeil reinschmeißt und dann nimmt er den entgegen und sagt, alles klar, habe ich jetzt. Und gibt dir dann automatisch in die Zwischenablage den Link auf, also diesen Public-Link. Dass du halt einfach diesen Prozess, ich muss die Datei da reinkopieren, muss rechte Maustaste oder alternative Maustaste und muss Public-Link kopieren sagen, dass du das automatisieren kannst, indem du einfach die Datei irgendwo hinziehst, loslässt und dann passiert alles völlig von alleine und du hast dann die Zwischenablage, hast dann den Pfad in der Zwischenablage oder diese Public URL und kannst die direkt in die E-Mail einfügen. Das hatte ich immer schon mal überlegt, das wäre cool zu programmieren, weil ich halt so auch öfter mal Sachen verschickt habe. Aber da brauchst du es jetzt gar nicht mehr, sondern funktioniert es halt völlig transparent. Also
es gibt so eine App, die heißt Dropzone.
Ja, aber
ich glaube, die macht das.
Ja, ich glaube, die kostet aber relativ viel Geld, glaube ich. Und nee, ich glaube, die macht das nicht.
Ich hatte die mal im Bundle.
Ja, ob die es alles so macht, weiß ich eben nicht. Aber ja.
Ich werde das testen.
Ja, mach das mal. Irgendwas hat mich dabei dran gestört. Irgendwas war da nicht ganz so geil.
Die ist hässlich.
Also Marius Hauptfeature iCloud, kann man so sagen.
Nee,
iCloud also und alles, was sie damit machen, toll. Dass sie das jetzt.
iCloud. Mhm. Schön fand ich auch dieses Hands-off. Das ist ja diese. Oder heißt es Continuity? Weiß nicht. Dass man halt von einem Device auf das andere Sachen mitnehmen kann,
das ist
dann nahtlos weitermachen kann, das Hands-off, ne?
Mhm.
Hm? Fand ich auch lustig, fand ich auch das Telefonat über den.
Ja, aber sollte es jetzt eins picken und nicht.
Eins soll ich picken, okay.
Weil sonst brauchen wir gleich gar nichts mehr sagen. Weil bis jetzt hast du
ich alles kann ja mal weitermachen gesagt, genau. Mit dem Telefonieren, weil das finde ich ziemlich cool. Das hatte ich mir, ich weiß nicht, vor 1-2 Monaten hatte ich echt verzweifelt nach so einer App gesucht, die das irgendwie ermöglicht, sozusagen den MacBook als Freisprecheinrichtung fürs iPhone zu nutzen. Da gab es auch irgendwie was, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und jetzt hat Apple meine Wünsche scheinbar wieder erhört und bringt jetzt die Möglichkeit mit iOS 8 und OS X 1010 ja, sozusagen Anrufe von meinem iPhone über den Mac anzunehmen, zu tätigen, SMS zu schreiben für den Green Bubble Friend unter uns. ja, also sozusagen die Erweiterung des iPhones auf dem Mac. Also das finde ich ganz praktisch. Also gerade wenn das iPhone mal irgendwie nicht in nächster Nähe liegt, weil es irgendwo an der Steckdose hängt und gerade lädt. Oder was auch immer, dann, oder man eh am Rechner ist mit seinem tollen Beyerdynamics Headset, kann man dann einfach in Zukunft die Anrufe über den Mac annehmen und muss da nicht erst ans Telefon gehen. Das finde ich ziemlich gut.
Den Green Bubble Friend, beantwortest du den wirklich oder sprichst du wirklich mit dem über SMS oder nutzt du dann was anderes wie WhatsApp?
Also es gibt sehr, sehr wenige Personen in meinem Umfeld, die wirklich nur SMS oder Telefon als Kommunikationsmedium haben, aber es gibt so ein, zwei. Eine davon ist zum Beispiel meine Mutter, die hat echt noch so ein uralt Handy, wo man eben wirklich nur anrufen und SMS schreiben kann, und da schreibe ich dann auch so ein oder zweimal im Monat eine SMS.
Okay.
Aber ansonsten nutze ich SMS sehr, sehr selten.
Funktioniert das denn auch gerätübergreifend? Also kann ich an meinem Mac telefonieren und dann irgendwann sagen, so, ich will jetzt aber hier mich auf den Weg machen und dann einfach mein Handy nehmen und sagen, das Gespräch soll darüber weiterlaufen?
Das weiß ich nicht. Das wäre aber auf jeden Fall interessant und ich hoffe, dass das auch mit dabei ist. Ist jetzt die Frage, also ich sag mal so, bei einer Freisprecheinrichtung kannst du das ja auch machen. Also
ja, ich denke auch mal, es wird wahrscheinlich funktionieren, aber ansonsten, das wäre jetzt für mich noch nicht so das super Killer-Kriterium, warum ich das nicht benutzen würde, weil dann kann man immer noch sagen, oh Mist, ich muss jetzt los, ich rufe dich nochmal eben schnell vom Handy zurück oder so. Aber allein, du sitzt halt am iMac und dein Telefon klingelt, es geht halt rechts oben so eine Bubble auf, wo du erstmal siehst, wer dich denn gerade anruft. Dann weißt halt auch schon mal, ob ich jetzt überhaupt aufstehen möchte oder nicht. Wenn Bastian jetzt gerade anruft, dann kannst du auch mal wegdrücken. Aber du siehst halt überhaupt erstmal, wer ruft dich an, ja? Und dann kannst du halt auch gleichzeitig noch direkt das Gespräch annehmen und dann den Mac als Freisprecheinrichtung benutzen. Und das Coole daran ist ja, bei diesen ganzen Sachen, über die wir jetzt sprechen, das ist alles wahrscheinlich nicht das Rad neu erfunden. Das gebe ich ja zu. Aber was sie halt einfach mit all diesen Sachen machen, sie haben sie integriert, und zwar sie haben sie so weit integriert, dass du als User eigentlich nichts mehr dazu tun musst, dass es funktioniert. Im Gegenteil, du wirst vielleicht etwas tun müssen, damit du es abstellst. Weiß ich nicht. Also wenn du jetzt sagst, ich will aber nicht, dass das da kommt, kannst du es vielleicht irgendwo ausstellen. Aber im Endeffekt allein dadurch, dass du mit der Apple-ID auf deinem, also mit deiner iCloud-ID oder Apple-ID in iCloud auf deinem Telefon und auf deinem Mac angemeldet bist, wird das einfach funktionieren. Also sprich, auch meine Freundin wird plötzlich
rechts oben so ein
Ding haben.
Dieses, es wird einfach funktionieren, würde ich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wenn ich überlege, iMessage auf allen Geräten gleichzeitig ankommen, soll ja eigentlich auch funktionieren. Und zumindest bei mir ist es ständig so.
Ja, du solltest das mal einmal bei dir ausmachen und wieder anmachen, weil du bist nämlich, ich kann dir auch nicht schreiben manchmal. Wenn ich dir schreibe, dann schreibt er in grün aus irgendeinem Grund, weil das ist irgendwo mal durcheinander gekommen bei dir, bei deinen Gerätewechseln.
Green Bubble Friend.
Also du solltest das mal einmal nochmal ausschalten bei dir und wieder reaktivieren an allen Geräten.
Das könnte ja helfen. Das hilft. Das hatte ich letztens in ähnlicher Art und Weise auch.
Sagen, ja, iMessage, es war mal wieder so, ja, das ist, wird auf jeden Fall sofort bei jedem einfach absolut funktionieren. Das,
nur bei dir das, nicht.
Genau.
Ja, ja.
Natürlich.
Ist ja eigentlich Bluetooth dafür nötig?
Also wenn du im gleichen WLAN bist, dann geht es wohl übers WLAN. Deswegen funktioniert es dann sogar auch, wenn du dein Gerät irgendwo im Nachbarzimmer lädst. Und ansonsten wird es halt eben über Bluetooth funktionieren auch, ja. Und das, was ja auch über Bluetooth dann funktioniert, was ich auch sehr geil fand, ist dieser Instant Personal Hotspot oder wie sie es genannt haben.
Instant Hotspot.
Oder Instant Hotspot einfach nur. Kennt man ja auch, man hat sein iPhone in der Hosentasche oder in der Laptoptasche oder wo auch immer, hat sein iPad in der Hand, wenn man jetzt kein LTE-Modell oder 3G-Modell hat und möchte dann mal eben schnell den Personal Hotspot nutzen oder eben hat den Mac dabei, da muss man halt immer erstmal Telefon, bla, in die Einstellung rein, aktivieren und dann kann man das erst nutzen. Und da ist natürlich dann ziemlich cool, dass du einfach mit einem Klick das quasi von Remote aktivieren kannst und eben es nicht mehr am Gerät selber jedes Mal einschalten muss. Also das ist so ein Feature, was ich auch ziemlich cool finde. Weil dann werde ich vielleicht in Zukunft doch noch mal öfter mein MacBook verwenden, um unterwegs was zu machen. Weil ich habe in meinem Lenovo ist halt eine LTE-Karte drin oder eine 3G-Modul drin. LTE kann das noch nicht. 3G-Modul drin. Und das ist halt dann immer sehr einfach, mal eben schnell online zu gehen. Muss ich nicht am Handy rumfuckeln.
Aber das fehlt ja wirklich noch am Mac, ne?
Er wird es aber jetzt erst recht nicht geben, weil jetzt haben sie Instant Hotspot. Ich meine, die gehen halt, das ist auch nicht verkehrt. Man geht halt so ein bisschen davon aus, du hast halt eh ein iPhone.
Ja, aber das nervt ja, will ich zum Beispiel telefonieren und gleichzeitig irgendwas im Internet machen, dann bricht das vielleicht ab.
Ja,
in der Verbindung. Also das ist jetzt nicht die eleganteste Lösung.
Was da eh, dann brauchst du halt zwei iPhones, Mensch.
Du musst dich einfach dran gewöhnen, egal was du sagst. Wenn es ein kritischer Punkt sein könnte, dann kommt von Thorsten, das ist eh alles nicht so wichtig und das interessiert sowieso
keinen. Nein, nein, nein.
Aber dieses geile Feature hier, das haben sie auch noch gezeigt.
Nein, das stimmt doch nicht. Das ist, das kann man so nicht sagen.
Du hast es gerade schon zweimal bewiesen.
Du kannst ja einfach dann auch über FaceTime telefonieren.
Genau, warum telefonierst du denn überhaupt?
Ja, es kann ja mal sein, dass mich jemand anruft. Es gibt ja so Menschen.
Drückst du die weg, dann sagst du nur, FaceTime.
Geht gerade nicht, ne? Mhm.
Geht gerade nicht, ruf per FaceTime an.
Ja, das stimmt, aber das ist eine Lösung.
Aber warum
mach mir ist das so eigentlich so? So eine Benachrichtigung unten rein, anstatt ich kann gerade nicht, ruf über FaceTime an.
Genau, surf gerade.
Warum ist das eigentlich so, dass man nicht gleichzeitig telefonieren und im Internet surft?
Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie man verbunden ist. Je nachdem, welche Verbindung du hast, geht es nämlich manchmal doch und manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob es bei 3G zum Beispiel dann vielleicht doch geht. Bin mir nicht so ganz so sicher.
Es wird sich alles
lösen. Liegt aber weniger lassen. An Apple als mehr an der
ja, ein Netz an sich.
Ja, genau.
Aber es gibt ja mittlerweile auch so Projekte, Voice-Over, LTE und solche Geschichten. Also irgendwann ist das GSM-Netz eh tot.
Hier gerade einmal kurz noch für Bastian. Also hier siehst du halt, wie dieser Anruf kommt und es dann sowohl auf dem iPad als auch auf dem MacBook
das
angezeigt
heißt,
wird.
Wenn jetzt angerufen wird, bimmelt es gleichzeitig auf 3 Geräten. Das heißt, der ganze Raum bimmelt.
Dann bimmelt der ganze Raum, richtig, okay. Ja, ja.
Es wird so lange gebimmelt, bis du abnimmst.
Mhm. Und so sieht das dann aus, wenn du dann telefonierst. Ach, und guck mal, da siehst du auch, dass du scheinbar auf deinem iPhone einfach klicken kannst, Touch to return to call, und dann hast du den wieder scheinbar auf deinem iPhone und nicht mehr auf deinem Mac. Also ist so ein Screenshot, wo das iPhone drauf ist und oben ist halt in grün quasi, dass du gerade telefonieren würdest, aber das Telefonat ist auf dem MacBook und dann ist da halt ein Touch to return to call und dann sieht so aus, als würde man da drauf klicken können und hätte das Gespräch dann wieder übernommen. Ja, dann hier die Green Bubble Friends, die sind nicht so interessant. Ja, und dieses Hand-Off fand ich erstmal sehr unspannend, weil die Apps, von denen sie da gesprochen haben, die nutzt leider im täglichen Leben nicht jeder ständig. Also Pages und Numbers ist jetzt nicht das, was man ständig macht. Muss man leider so zugeben.
Aber Mail.
Aber Mail, okay, aber da ist
und
auch...
Und bei Mail ist jetzt die Frage, läuft das nur bei der Cloud-Mail, also bei der Mi oder Apple-Mail, oder läuft es bei jeder Mail?
Das ist eine gute Frage.
Ich würde behaupten, dass es bei, dass unabhängig vom Anbieter ist, es ist aber abhängig natürlich von der jeweils nativen Mail-App.
Würde ich okay. Jetzt auch mal denken.
Weil das okay. Ist ja so eine Technik, die zwischen den Apps funktioniert und jetzt weniger auf die E-Mail-Technik an sich. Daran verknüpft ist.
Ja, wobei sie müssen ja eben, das eine ist ja, dass man quasi den, also diesen State der App, der wird ja nicht über dieses Protokoll übergeben, sondern da muss man sich im Hintergrund drum kümmern. Das heißt also, dieses Dokument, was du da gerade bearbeitest, das muss halt in der iCloud liegen. Das wird in die iCloud gesynkt und dann wird deinem anderen Gerät einfach gesagt, in der iCloud ist die Datei, die ich jetzt einfach übernehmen kann.
Das heißt mit anderen Worten, jede halb angefangene E-Mail, die ich jetzt schreibe, liegt schon irgendwo in der iCloud. Auch wenn ich die jetzt über meinen
wahrscheinlich, ja.
Normalen...
Ja. Wenn das dann so wäre, Apple, weiß man eben nicht, ob das dann, wie sie das dann jetzt machen. Deswegen könnte es vielleicht schon sein, dass es nur mit der Apple-Mail geht, aber also mit der iCloud-E-Mail. Das werden wir dann sehen. Aber auch das finde ich nicht so interessant, weil meistens schreibe ich jetzt keinen Roman per E-Mail. Wenn ich eine längere E-Mail schreibe, dann mache ich das am Rechner, ja. Dann sitze ich aber auch bewusst am Rechner, weil ich eine längere Mail schreibe. Und ich habe ja sogar diesen Send from my iPhone-Tag unten drin, weil echt? Das heißt halt jetzt? Bei mir ja wirklich, ich weiß, ich bin unverschämt und habe jetzt nicht Hallo und Tschüss gesagt, sondern habe die eben schnell geantwortet. Weil ich eben dafür keine Zeit habe, wenn ich von meinem iPhone eine Mail beantworte.
Die Proletensignatur.
Naja, es geht ja eher darum, dass man eben, also es ist die Entschuldigung, warum man sich jetzt nicht die nötige Zeit genommen hat, diese E-Mail
zu beantworten. Sorry, ich habe keine Zeit, die Hallo und Tschüss zu sagen.
Richtig.
Finde ich sehr unhöflich.
Ja, aber alternativ kannst du ja auch gar nicht antworten. Dann machst du das eben später, wenn du an einem Rechner sitzt, wo du dann auch sagen kannst.
Oder eben wie manche die 5000 ungelesenen E-Mails im Posteingang haben.
Das ist alles Spam.
Bei mir steht drunter gesendet von meinem C64.
Das ist ja geil. Die, und ich meine, es gibt ja auch noch, zur Zeit hast du ja auch noch die Möglichkeit, wenn du wirklich anfängst, eine E-Mail zu speichern. Und du hast ja jetzt auch ein IMAP-Konto, gehe ich jetzt mal von aus, dann wird die auch in deinem Entwurfeordner entsprechend gespeichert und du kannst sie auch woanders wieder weiterschreiben.
Ja, aber da geht's ja eben gerade drum. Also
ich aber sagen wir mal, das ginge auch noch theoretisch. Kannst du ja jetzt schon machen.
So, wenn dann, da müssten die Konten aber an beiden eingerichtet sein. Also da ist jetzt schon ein bisschen mehr, mehr Wenn und Dens oder sowas. Also damit du das dann übernehmen kannst, musst du ja auch die E-Mail, muss das E-Mail-Konto auf beiden Geräten eingerichtet. Ja, wird es wahrscheinlich sein, aber ist jetzt eben nichts, was einfach so dann funktioniert, ohne dass du was dazu tun musst. Wir werden sehen. Aber, wie gesagt, das fand ich alles jetzt nicht ganz so spannend. Und dann habe ich mir aber, habe ich ein bisschen in Blogs noch gelesen. Und die haben da wo gesagt, dass es auch ein SDK dafür gibt. Das heißt, das gilt jetzt eben nicht nur für die Apple-Apps, sondern das ist ein Feature, was quasi jeder in Zukunft in seinen iOS und Mac-Apps verwenden kann.
Das scheint ja eh der Trend zu sein, das ein bisschen weiter zu öffnen.
Richtig, und ja, und vor allen Dingen eben auch, dann gibt es nochmal einen Grund mehr, eine bestimmte App auch auf dem Mac zu haben. Und dann wird man die vielleicht auch eher da noch kaufen, wenn du dann nämlich auch einfach deinen Status mal eben schnell dahin übernehmen kannst.
Mhm. Also, es sei denn, jemand aus deiner Familie hat die App schon gekauft, dann brauchst du sie ja jetzt nicht mehr kaufen.
Das ist auch ein sehr geiles Feature, das Thema Family Sharing.
Fand ich allerdings irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass das über die gleiche Kreditkarte abgerechnet werden muss.
Ja gut, irgendwo brauchen sie halt den
Referenzpunkt. Eine Kreditkarte brauchst du.
Ja, das heißt aber, dass alle Leute, die das sharen können, die App, die Konten müssen mit die gleiche Kreditkarte abgerechnet werden.
Ja.
Ja.
Das heißt, dass wenn ich dieses Family Share, also es macht Sinn für, ich habe zwei Kinder und was weiß ich, dieses Elternpaar und die wollen das miteinander sharen, das geht alles über die Kreditkarte vom Vater. Da macht das vielleicht Sinn, aber ansonsten ist es halt
eine Family.
Genau. Da macht das halt Sinn. Aber ansonsten ist es halt.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob dann das iTunes-Guthaben, ob wird das weiterhin verwendet.
Das ist nur, dass du. Es gilt nur für alles, was über die gleiche Kreditkarte abgerechnet wird. Also die Konten müssen über die gleiche Kreditkarte abgerechnet werden.
Das ist halt die Frage. Es kann eben auch sein, dass es einfach nur der Account ist, der dann für alle frei ist. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen.
Also es heißt auf jeden Fall, ich sehe es da schon was, die müssen alle die gleiche Kreditkarte haben. So, hier ist es, das Thema Family Sharing. Ich glaube, da haben sie auch einen größeren. Da ist es. Lesen wir uns gerade mal hier.
Das stand das schon oben, glaube ich.
Da. Also ich finde den Gedanken an sich auf jeden Fall super, das so zu machen. Credit Card. Weil es ist ja auch nun mal so, wie sie auch gesagt haben, ich meine, du kaufst ja auch in der Familie ein Buch und dann liest es Vater und Mutter und dann liest vielleicht nochmal irgendwie ein Kind oder so. Und genauso ist es ja eigentlich auch mit irgendwelchen Apps oder iBooks oder was auch immer zu sehen. Und von daher finde ich das erstmal an sich, dass sie es überhaupt ermöglichen, egal unter welchen Umständen, jetzt finde ich erstmal auf jeden Fall einen Weg, einen Schritt in die richtige Richtung.
Also es ist ja wohl scheinbar so, dass du, also zum einen, die haben ja alle ihre eigene Apple-ID. Und weil wie wird's heute gemacht, heute trägt man eben die Apple-ID des Vaters überall ein.
Also bei mir jetzt nicht.
Gut, dann kaufen alle
Kinder
das selber.
Meine Kinder haben jeder
Naja, dann kaufen die jeder ihre Apps. Was heißt, wenn einer eine App kauft, dann musst du die dreimal kaufen, wenn die alle haben wollen.
Gut, die Entwickler freuen sich natürlich.
Die Entwickler freuen sich, ist auch schön so. Also andere Leute haben auf den Geräten ihrer Freundin auch vielleicht die eigene Apple-ID eingetragen, für den Store zumindest. Weil man ja doch tendenziell die gleichen verwendet und da muss man die nicht zweimal kaufen.
Nervig ist. An manchen Punkten.
Ja, aber eben nicht mehr. Dank Auto-Update ist es jetzt nämlich nicht mehr nervig.
Ah, okay. Das wusste ich noch nicht.
Das funktioniert nämlich jetzt ohne Zutun.
Ach, cool.
Musst nämlich nichts mehr machen.
Wieder was gelernt.
Was nur ist, wenn sie was kaufen möchte, dann ruft sie mich an und brauchte früher mein Passwort.
Für dich natürlich super. Also
Hast
du jetzt die Benachrichtigung, möchtest du das zulassen?
Das ist in Zukunft, genau. Weil das ist also zum einen, wie gesagt, in Zukunft hat dann eben nicht mehr in jedem
Anfragen.
Ist nicht mehr in jedem das gleiche Konto drin,
ja.
Wo natürlich auch jemand mal dann einfach was kaufen kann, ohne dass du das im Griff hättest.
selber kaufen.
Weil du müsstest ja sonst denen vielleicht auch dann dein Konto sagen, also dein iCloud-Passwort sagen und das natürlich verloren. Das
ist total doof. Auch wenn du zum Beispiel eine Altersbeschränkung einstellst, kannst
das
du die
lokal.
Das
geht ja sowieso eigentlich gar nicht, weil eigentlich die iCloud-Konten mindestens 13 sein müssen, die Kinder.
Gut, aber es gibt ja auch eine Beschränkung auf über 13.
17 plus.
Okay, ja, stimmt.
Ja, genau, 17 plus.
Die explicit Einstellung, ja. Mhm. Nun ja, auf jeden Fall, dann haben alle ihr eigenes Konto und dann gibt es wohl so verschiedene Rollen, die man definieren kann, wie man jetzt hier sieht. Also du siehst halt hier das Family Sharing, er lädt da eben entsprechend die Mitglieder seiner Familie zu ein. Er selber ist der Familienorganisator und seine Frau ist Parent-Guardian und dann gibt es halt eben die...
Das ist Mac, auch die klassische Rollenverteilung ist da noch in Ordnung,
genau,
oder?
Ne? Richtig. und die ist halt 14, sieht man da auch dann irgendwie. Und wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass eben die oberen beiden frei über die Kreditkarte verfügen können, während die untere immer nachfragen muss, ob sowas kaufen darf oder nicht. Ne? Also schon ganz cool auf jeden Fall. Was sie nicht gesagt haben, was ich aber auch nachgelesen habe, die Entwickler bekommen die Möglichkeit, das zu machen oder nicht. Also,
wobei das ja, glaube ich, eingeschaltet ist, quasi bei Default.
Das glaube ich nicht, weil sie haben aufgerufen, das jetzt einzuschalten.
Also ja, sie so, müssen da so irgendwie was Neues akzeptieren, das habe ich auch gelesen. Also irgendwelche neuen Nutzungsbedingungen oder Entwicklerbedingungen oder wie auch immer.
Das ja, also das ist wirklich ein Feature, wo sie sich überlegen können, ob sie es machen wollen oder nicht. Wenn du es nicht machst, kriegst du natürlich wahrscheinlich Schelte. Warum macht er das nicht? Geldgeile Sau. von daher werden sie es wahrscheinlich doch machen. Und vor allen Dingen, sie verkaufen jetzt eine App normalerweise auch nicht dreimal, wenn sie eine Familie verwendet, sondern meistens ist es halt schon so wie gerade beschrieben, nehme ich an. Wie machst du das, Bastian? Habt ihr eigene iCloud?
Eigene ID.
Aber ihr kauft nicht so viel gemeinsames Zeug wahrscheinlich, ne?
Generell Apps. Ich glaube, im App Store insgesamt für Apps ausgegeben habe ich bis jetzt, wenn es hochkommt, 10 Euro.
Okay, das ist nicht viel.
Deswegen.
Gut, es gilt halt auch für Musik und Serien und Filme und sowas. Ist auch cool, die wurden natürlich nicht
gefragt. Da hast du doch einiges mehr ausgegeben, oder?
Ja, aber da leihe ich ja eher die Filme.
Aber da kauft ihr ja auch Geld, oder?
Ja, aber die, deswegen sage ich ja für Apps. Also jetzt für Apps habe ich mal.
Genau, weil wenn du jetzt einen Film geliehen hast, dann wirst du wahrscheinlich nur du gucken können. Ja, und klar. Dann ist er ja eh irgendwann nach einmal gucken weg.
Mhm. Sharing ist ja sowieso derzeit, was Online-Vertrieb und sowas angeht, das große Thema. Steam hat ja auch das Sharing mit Freunden nach vorne getrieben, was jetzt, glaube ich, auch mittlerweile live ist. Und kann man sich da gegenseitig Spiele verleihen, oder? Genau. Okay. Kannst dann sagen, dass du ein Spiel, während du es nicht spielst, ein Freund von dir spielen darf. Und dadurch angeregt wird, es sich vielleicht selbst zu kaufen.
Und ist das irgendwie eingeschränkt, was er dann spielt? Oder ist das
der kann das auch komplett durchspielen, wenn er möchte.
Krass, okay.
Dann geht die Lizenz temporär an ihn über und du kannst es so lange auch nicht spielen.
Genau.
Ja, finde ich gut.
Oh ja, und was es dann eben auch noch bei diesem Family Sharing dazu gibt, ist halt, dass es so ein Familienalbum gibt. Da würde mich jetzt interessieren, ob das funktioniert, dass ich einen riesengroßen iCloud-Account habe und sage dann, das ist das Familienfotoalbum. Bastian. Das geschnauft wieder. Mhm. Das ist das große Familienalbum. Und da können jetzt alle Fotos reinpacken. Das fände ich halt dann ziemlich cool. Oder ob dann,
jeder seine eigene große
so wie das bei nämlich Dropbox ist. Bei Dropbox ist ja so, genau, und dreifach mies, und vierfach, ne? Und fünffach, genau. Ja. Ob das da funktioniert und schauen wir mal. Das wäre halt richtig cool. Ja gut, und das ist halt so ein Kalender und Find My Friends quasi automatisch im Hintergrund dann funktioniert und du hast eben auch Zugriff auf Find My iPhone von allen Geräten der Familie. Was jetzt auch nicht schlecht ist, weil du musst dann nämlich, im Moment konntest du das alles schon machen, aber hast halt überall ein bisschen getrickst, indem du verschiedenen Apple-IDs mal auf mehreren Geräten eingetragen hast und so. Und das funktioniert dann.
Das klingt allerdings schon so ein bisschen nach Stalking, was da oben rechts steht.
Warum?
Was denn? Wo ist Moms iPad? Und wo wir schon dabei sind, wo ist denn das iPhone von meinem Bruder gerade? Also Ja, wenn man es mal wieder verlegt hat, ne?
Was ich jetzt ganz schön fand, im Zuge der neue iMessage App auch die Darstellung oder die Möglichkeit, dass ich bestimmten Leuten jetzt nur temporär für eine Stunde oder für den Rest des Abends meine Location share.
Geht doch jetzt auch schon.
Ja, das geht jetzt auch, temporären aber Events
mache ich immer so mit Kollegen, wenn die irgendwo sind. Hm?
Wie, jetzt kann ich sagen, jetzt mach nur eine Stunde lang, kann er gucken. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, guck doch mal, wo ich gerade bin.
Ja, guck hier, Freunde.
Genau. Es wird natürlich jetzt etwas einfacher gemacht, dadurch, dass du ja auch jetzt schon in iMessage Gruppen machen kannst und du dich dann vielleicht irgendwie deiner Gruppe zusammentust und ihr dort eh schreibt, dann kann auch jeder dort direkt aus iMessage heraus sagen, so und jetzt hier.
Ach, das ist
ja genau, also du sagst halt in
sehen,
Freunde,
wo ich bin.
In Freunde hinzufügen, temporäre Freigabe und dann sagst du halt, bis wann das geteilt werden soll und.
Ah, das ist ja super. Das.
Finde ich gut. Ich glaube, man konnte dem Ding hier noch keinen gescheiten Namen geben. Das war noch so ein bisschen blöd. Mhm. Mal gucken, also wenn ich gerade dabei bin, wo treibt sich denn meine Freundin rum? Aha, interessant. Und wo ist Mario? Und schön ist, dass Bastian das wieder aus hat.
Ich hab nichts aus.
Ich sehe dich nicht mehr. Standort nicht verfügbar.
Ach ja, hier. Dingens
oder nicht? Achso, hast du kein WLAN an? Aber ich brauche jetzt auch nicht sehen, wo du bist. Ich weiß es, glaube ich, gerade.
Meinst du?
Kannst du mir gerade so.
Bist du sicher, dass es auch Bastian ist?
Ja, jetzt geht das Dingens hier an. Wahrscheinlich würdest du mich jetzt sehen.
Ja. Also, Family Sharing auf jeden Fall auch eine coole Sache. Alles nichts, was es nicht vorher schon irgendwie mit Tricks gegeben hätte oder sowas. Aber jetzt macht es einfach so, dass es quasi funktioniert. Aber das ist ja dann eigentlich auch schon eher das Thema iOS. Haben wir denn noch zum Thema macOS noch irgendwas Neues gehabt? Bei Yosemite war da noch irgendwas Tolles.
Die Sache ist ja auch die, dass sich das ja jetzt alles irgendwie immer mehr miteinander vereint. Ne? Viele Features, die da auch vorgestellt wurden, sind ja sowohl für macOS als auch für iOS interessant.
Ja, die Kundenbindung wird dadurch nochmal größer.
Genau. Mario hat sich ja wieder vorgenommen, jetzt den Safari in Zukunft
wie schon
zu wenden.
Ich bin bei verschiedenen gespannt, Keynotes habe ich es mir vorgenommen. Ja, ich habe ein Beispiel, wo es funktioniert. Haben wir ja in der Gruppe hier einen.
Ja, also ich nutze Safari, seitdem ich macOS habe.
Genau.
Also ich nutze es auf meinen MacBooks, weil es halt schon da längere Akkulaufzeit rausholt. Auf meinem also auf dem iMac, muss ich zu meiner Schande gestehen, ist es auch irgendwie immer wieder der Google Chrome. Aber ich arbeite dran.
Wobei der Google Chrome momentan bei mir sowohl auf iPad als auch auf iPhone ständig abstürzt.
Also auf dem iPad nutze ich das überhaupt nicht.
Ja, auf dem iPad ist er halt ein bisschen schwachsinnig, weil er halt weil er Safari als Rendering-Engine verwendet. Und aber das schlechte Safari, weil sie haben ja diese schnelle JavaScript-Engine eigentlich. Die geben sie aber nicht in dem Remote WebView frei. Also in einem WebView ist das halt eben nicht drin, sondern nur im Safari wirklich. Und da jetzt die ganzen Browser auf iOS in Wirklichkeit einfach nur ein WebView sind, ist es immer so ein bisschen.
Warum geben sie das denn nicht frei? Pff. Ist das nicht Wettbewerbsverzerrung? Indem sie sagen, gab es da nicht mal ständig irgendwo Aufschreie, als Microsoft sowas gemacht hat, auch mit dem Internet Explorer, dass es da hieß, nee, die müssen alle gleich behandelt werden?
Also an der Stelle die gute Nachricht für dich: In iOS 8 geben sie es frei. In iOS 8 werden Webviews genauso schnell, wie sie nativ in Safari sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Sicherheitsteil ist, dass es halt eben darüber vielleicht möglich wäre, aus der Sandbox auszubrechen oder so, und dass sie das noch nicht
vorher die gleichen Sicherheitsbeschränkungen, weswegen man das Cinema-Display nur mit 720p ansteuern kann, wenn man keinen Mac dran anschließt?
Zum Beispiel.
Okay.
Man weiß es nicht.
It's all for your security.
Ja, ja, ist ja klar.
Es ist alles gut.
Überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung.
Nein,
um nichts. Nein.
Sonst wird nachher noch einer ein Cinema-Display kaufen. Das wäre schrecklich.
Ja, und auch noch an irgendwie so ein hässliches Windows-Ding oder Linux oder was soll man anschließen.
Naja.
Das geht nicht. Wir haben ja schon mal gesagt, das ist alles immer toll, solange man sich in dieser Welt auch bewegen möchte. Also, das ist ja auch der Kritikpunkt, der durchaus schon mal gerechtfertigt ist, wenn einer sagt, ja, ist ja toll, das funktioniert bei mir aber alles nicht, weil ich habe nun mal nur ein iPhone. Also zum Beispiel Bastian freut sich jetzt nicht darüber, dass er vielleicht in Zukunft an seinem Mac telefonieren könnte, weil noch haben wir ihn ja nicht so weit. Wir arbeiten ja noch daran.
Not going to happen.
Wir arbeiten ja noch daran. Und von dem her Man weiß es ja nicht.
Ja, aber ein iPad hat er ja schon.
Genau, ja gut, immerhin kann er
mit dem iPad schon ein paar Sachen.
Wobei, das kann er ja jetzt auch schon, weil wir jetzt immer regelmäßig FaceTime-Audio über iPad machen.
Gut, aber dann könnte er auch mit seiner Mutter, mit seinem Vater mal telefonieren.
Richtig. Über das iPad. Das ist natürlich toll. Naja. Gut, also alles in allem haben sie echt viel Tolles gemacht. Und ich bin sehr gespannt.
Ja.
Und freue mich darauf, wenn ich es dann installieren darf. Und das Schöne ist ja, es wird wie teuer sein?
0 Euro.
Richtig, 0 Euro.
Und die Überraschung ist auch 0 Dollar.
ganz kurze Frage. Ist OS X generell nicht jetzt irgendwie OS X Version 10 oder so, ja, sondern OS X generell ist aber nicht kostenlos, sondern das bezahlst du?
Nein, ab jetzt ist es ja immer kostenlos, weil sie haben halt eben vorher was so, du hast eine bestimmte Version mit deinem Mac ausgeliefert bekommen. Mhm. Die hieß dann noch wie eine Raubkatze. Also zum Beispiel bei mir war auf dem ersten MacBook Air ein Snow Leopard drauf.
Mhm.
Dann kam Lion, dann musstest du noch kaufen. Das Lion war aber auch schon deutlich günstiger als die Updates davor. Davor haben die Updates nämlich immer schön 100 Dollar gekostet. Jetzt mittlerweile kosten die Updates nicht mehr 100 Dollar. Oder dann kostete eben das Lion nicht mehr 100 Dollar, sondern ich glaube ein paar 20 Euro oder ja, nee, 40. Das kostete, glaube ich, noch 40.
Ich glaube sogar 20, 25.
Nee, das war Mountain Lion, glaube ich. Mountain Lion war ja dann nochmal günstiger geworden. Also Lion war noch ein bisschen teurer. Da war aber dann auch das Schöne, du hast dir das halt eben einmal im App Store gekauft und konntest es dann aber auch auf beliebig vielen Macs installieren von dir. Dann kam Mountain Lion, das war auch wieder ein bezahltes Update. Du konntest dann allerdings, du musstest nicht immer nur von der Vorgängerversion konntest du updaten, sondern du konntest auch eine Version auslassen und sowas. Und dann haben sie eben mit Mavericks dann die Preisschraube nach ganz unten gedreht und haben das Betriebssystem-Update quasi völlig kostenlos gemacht. Ist aber natürlich auch nicht reine Großzügigkeit von Apple an der Stelle, sondern was schaffen sie ja damit auch, dass sie die alten Versionen nicht mehr wirklich pflegen müssen. Das heißt, theoretisch könnten sie ja sagen, ja, wir haben da in Mavericks so ein ganz fieses Sicherheitsupdate drin, was jetzt total schwierig wäre zu fixen, aber wir haben euch ja Yosemite geschenkt, nehmt doch mal einfach das, da ist das gefixt. Also rein theoretisch könnte der Update-Pfad jetzt auch so aussehen, dass sie dich mehr oder weniger zwingen, auf die neue Version zu gehen. Aber das war bisher nicht so. Bisher haben sie auch noch für alte Versionen wichtige Updates rausgehauen. Aber es ist natürlich trotzdem schön, weil gerade die Funktionen, die sie ja jetzt auch gebracht haben, schon so ein bisschen im Zeichen der Kundenbindung stehen und auch in diesem, ja, du könntest dir jetzt ein Android-Telefon kaufen, aber dann wird ja all das nicht mehr funktionieren, was jetzt toll ist mit iOS und Mavericks oder und Yosemite zusammen funktioniert. Also von dem her, es ist nicht nur, weil sie so nett sind, aber es ist trotzdem nett, dass sie es einem schenken.
Ja, wobei geschenkt ist ja auch wieder so eine Sache, weil du brauchst ja erstmal das Gerät. Sonst kannst du es ja nicht benutzen.
Mac, das stimmt.
Und wie da die Preislage ist, wissen wir auch alle ganz gut.
Sehr you get what you paid for.
Ja, Premium-Sektor.
Genau, also das war OS X 1010. Jetzt darf Mario von seinem Lieblingsfeature in iOS 8 berichten.
Ja, sind vielleicht zwei. Eins, womit ich für vorhin schon angefangen habe.
Eins. Jeder nur ein Kreuz.
Dann nehme ich ein anderes.
Was ist los?
Diese Extensibility, halt diese neue Erweiterung, hoffe ich halt oder verspreche mir halt viel von, dass bestimmte Apps bestimmte Dinge auch mit anderen Apps teilen können. Meist genutztes Beispiel ist hier, so sind halt Fotos. Aber es wird eben auch mit anderen Sachen gehen und das, denke ich mal, ist so ein neues Denken bei den Apps, was es in Zukunft geben wird. Auch nichts, was es vielleicht woanders nicht auch schon gibt, aber trotzdem eine Öffnung in der Hoffnung, dass es trotzdem sicher bleibt und da verspreche ich mir halt viel von. Das andere, kleinere Feature, wo ich mal gespannt drauf bin, ob es klappt und wie es klappt, ist diese Vorschläge bei dem Schreiben. Denn es werden ja jetzt zukünftig dann Worte eingeblendet und das Interessante daran ist ja, dass sie eben auch Worte abhängig vom Kontext quasi einblenden. Also die hatten ja da so ein Beispiel, wo die Frage kam, ja, sollen wir heute Abend zum Dinner gehen oder ins Kino oder irgend sowas? Und dann konntest du halt auswählen, zum Dinner oder ins Kino. Also letztendlich wurde da ja irgendwie verstanden, worum es geht, und man hat halt die Auswahl zwischen diesen zwei Möglichkeiten. Und ich erhoffe mir halt davon, dass eben ein bisschen anders, als es jetzt ist, wo die Vorschläge oder diese Rechtschreibkorrekturen eigentlich kommen, dass eben in Zukunft das Schreiben ein bisschen leichter wird, nachdem man ein paar Buchstaben geschrieben hat, dass man entsprechend das Wort vorgeschlagen kriegt.
Mhm. Ja, ich glaube, spannend dürfte auch wieder sein, wie es tatsächlich mit der deutschen Sprache funktioniert.
Ja, das ist natürlich ein Feature, was wahrscheinlich auf dem englischsprachigen Raum erstmal oder für den wahrscheinlich eher entwickelt wird, und mal gucken, wie die anderen Sprachen der kommen. Ne?
Ja, aber zumindest soll sie auf jeden Fall von Anfang an auch dabei sein.
Und wenn ich es gerade richtig gesehen habe, kommt endlich auch dieses, dass man über die Tastatur wischen kann.
Nein, es kommt man kann in Zukunft Drittanbieter Keyboards installieren. Aber mit einer Einschränkung, und zwar sind die so krass gesandboxed, weil das ist ja auch immer so Sicherheitszeugs, blafu. Also im Endeffekt ist ja unter iOS alles in einer Sandbox immer. Ja, das heißt, jede App läuft für sich. Deswegen ist das ja auch mit diesem Sharen bisher so schwierig gewesen. Wenn du halt aus der einen App ein Foto an die andere App übergeben wolltest, hat er das halt leider komplett rauskopiert, nämlich in den anderen Kontext erstmal. Er konnte nicht sagen, jo, hier ist ein Pointer auf mein Foto, sondern er musste sagen, hier ist das Foto. Oh, und hat das dann darüber geschoben. Dann hat da auf der anderen Seite der was mitmachen können, und dann musste das wieder zurückschaufeln. Das war halt eben blöd. Und jetzt haben sie es halt geschafft, dieses Sharen zum Beispiel von Fotos. Also sie haben halt quasi für gewisse Dinge einfach abgesteckte Wege von der einen Sandbox in die andere Sandbox reingemacht, die allerdings jetzt nicht reichen würden, hoffentlich die andere Sandbox komplett zu übernehmen. Weil es wäre natürlich doof, wenn jetzt irgendeine App, die du dir installierst, in der Lage wäre, in deine Homebanking-App reinzuspringen und da irgendwie sich 1 Million Euro zu überweisen.
Tastatur ist natürlich da.
Und Tastatur, ne, ist natürlich insofern doof, weil die muss ja wirklich eigentlich in dein, die ist ja dann in jeder App plötzlich da.
Also kann man weiterhin nicht über die Tastatur wischen.
Doch. Also sie machen, also es gibt jetzt dann in Zukunft, aber das ist auch wieder der Grund, warum das vielleicht nicht so mal eben schnell gemacht war, wie jetzt auf Android, wo man jetzt so Sicherheitsbedenken mal einfach außen vor lässt, weil es ja eh unsicher ist von per Definition. Deswegen hat man halt hier jetzt lange gebraucht, um sich für
entsprechende
Tastaturanbieter zu öffnen. Nein, Quatsch. Also wie gesagt, sie haben das halt da wohl jetzt hingekriegt irgendwie. Sie haben es vorher einfach nicht hingekriegt.
Aber nutzt du denn dieses...
wie hätte ich es denn jetzt nutzen sollen, wenn es das nicht gibt?
Nee, es kann ja sein, dass du ein Android hast. Das ist ja einer der Top.
Wenn du ja sagst, endlich, kann ich jetzt endlich über meine Tastatur.
Ja, ich habe ja kein Android-Telefon, aber ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich cool, wenn ich es endlich mal nutzen könnte, weil ich diese Tastatur absolut grausam finde. Das war ja was ich unbedingt haben wollte.
Also ich hoffe mir halt durch diese Vorschläge, dass es dadurch besser wird, dass ich dann sowas hoffentlich nicht brauche, dieses komische Hin- und Hergewische. Ich hab da vielleicht Vorurteile gegen, aber.
Ist ja auch spannend. Also, Apple hat ja jetzt schafft die Möglichkeit mit iOS 8 alternative Tastaturen zu installieren, aber sie haben es ja selber scheinbar nicht für sinnvoll oder nötig oder wie auch immer erachtet, selber sowas wie so eine Swipe-Tastatur oder so zu integrieren. Also ist so die Frage, ob das wirklich die Masse haben will. Also, oder ja, zumindest aus Apples Sicht scheinbar nicht.
Also es öffnet sich auf jeden Fall ein ganz neuer Markt für Tastaturanbieter. Also da gibt es, glaube ich, die dieses Swipe-Key unter Android ja auch verkaufen, die werden sich ins Fäustchen gelacht haben, als sie das gehört haben. Da sind die Champagnerkorken geknallt im Office.
Es gibt ja auch schon seit einiger Zeit so eine App, also so eine iOS-App mit so einer alternativen Tastatur, die aber dann eben nur in dieser einen speziellen App funktioniert. Ich komme jetzt leider nur gerade nicht auf den Namen.
Ja.
Das noch mal.
Aber die ist halt, da kannst du nur was schreiben und dann rauskopieren quasi, ne?
Ja, ich weiß es nicht genau. Ich guck da noch mal nach, wie diese App heißt.
Ja. Genau, also diese Integration zwischen verschiedenen Apps ist auf jeden Fall auch ein Feature, wo ich mal sehr gespannt bin, weil man da dann auch sehr coole Sachen wahrscheinlich mitmachen können wird.
Ich bin gespannt auf diese Möglichkeit, auch bestehende Apps zu erweitern über diese Extensions. Also ja. ich stell mir das gerade zum Beispiel bei Safari so vor. Ich habe dann da in Zukunft, ich habe ja meine OnePassword-App auf dem iPhone und habe dann in Zukunft da einfach genau wie auf dem Mac auch ein Plugin, um da dann entsprechend meine Passwörter unter Safari eingeben zu können.
Das kannst du jetzt ja mit einem Trick schon machen, indem du es einfach in beiden abspeicherst. Du musst dich einmal in also du machst es über OnePassword oder über Safari, je nachdem, und der andere fragt dich ja dann, ob er es speichern soll. Und dann speicherst du es einfach.
Du meinst, ich speichere dann sozusagen in der Keychain.
Du hast es dann eben iCloud. Zusätzlich noch in der iCloud Keychain und dann, so mache ich es nämlich jetzt auch. Und dann kannst du dich dann trotzdem da hin und her einloggen. Und wenn du es dann aber irgendwo änderst, dann musst du es natürlich in beiden ändern. Aber das erlaubt er dir ja auch. Du musst nur wissen, welches von beiden jetzt gerade das Richtige ist. Also schon, das funktioniert ganz gut, sage ich mal so.
Deswegen nutze ich eben eigentlich nur OnePassword.
Na gut, ich wechsle.
Weil ich das nicht immer doppelt machen will.
Nee, du musst es ja nicht wirklich doppelt machen. Er macht es ja von alleine. Und danach ist ja, wenn du dann dich in Safari mit dem neuen Passwort einloggst, dann fragt Safari ja automatisch, oh, du hast ein neues Passwort genommen, soll ich das mal speichern? Und dann sagst du, mach mal. Also weißt du einfach immer, das Führende ist OnePassword, da vergebe ich mein Passwort auch und generiere mir das daraus und Safari lasse ich es dann nur noch quasi nochmal abspeichern. Also es funktioniert bei mir so ganz gut. Aber es gibt ja auch schon mal Sachen, die man eben nicht speichern kann, wie zum Beispiel dann die Kreditkarte, die man auch in OnePassword irgendwo drin hat oder was weiß ich was für Sachen.
Aber Kreditkarteninformationen kannst du auch in der Keychain hinterlegen.
Stimmt, die kannst du auch wieder in der Keychain erfassen, stimmt. Auch mit dem Code dabei und so. Ja, stimmt schon. Ja, also auf jeden Fall, das ist halt auch das, wo ich auch hoffe, dass das, weil es dann vielleicht auch mit Fingerabdruck irgendwie funktioniert, weil dann hat es doch wieder ein bisschen mehr Sicherheit noch als, weil das ist natürlich der Vorteil von OnePassword, dass der Passwort-Safe ja immer wieder nochmal gesperrt ist. Also selbst wenn einer jetzt an deinen Rechner geht, während du nicht da bist, und du hast es jetzt in der iCloud Keychain alles drin, dann fragt er dich ja nicht nochmal nach einem Masterpasswort, sondern dann ist ja einfach alles klar und gib ihm. Und für OnePassword musst du dich ja jedes Mal nochmal einmal authentifizieren. Da kannst du ja auch einstellen, dass das nach so und so vielen Minuten wieder verfällt. Und das wäre natürlich dann da richtig cool, wenn du jedes Passwort, was du irgendwo hast, immer nochmal mit deinem Fingerabdruck stattdessen machst. Also da, das könnte schon cool sein. Und eben auch so PayPal und sowas, wenn das dann irgendwie mit Fingerabdruck funktionieren würde, wenn es dann eben, wenn du für einen PayPal-Bezahlvorgang geht es dann nicht auf die PayPal-Seite, sondern geht es einfach auf die PayPal, in die PayPal-App rein und da hast du dann eben auch wieder einfach einmal mit dem Fingerabdruck, weil zum Beispiel mein PayPal-Passwort ist wirklich sicher und das habe ich nicht in Safari gespeichert. Da muss ich dafür jedes Mal in OnePassword, muss mir das rauskopieren und da kann natürlich jetzt auch jede App in dem Moment...
Hast du kein Two-Pass-Authentification?
Nein.
Ich hatte ja früher mal so einen kleinen Stick oder wie die heißt, ne? Also ein Stück Hardware von denen. Aber mittlerweile bin ich übergegangen, dass ich von denen immer eine SMS kriege.
Die Nummer musst du dann nochmal eingeben.
Ja, oder? neben dem halbwegs sicheren Passwort, was ich mir aber, was ich im Kopf habe, also da kannst du schon nicht so sicher sein, kriege ich halt immer eine SMS auf mein iPhone.
Okay, das ist nicht schlecht, ja. Müsste man mal überlegen, ja. Ja. Genau, jedenfalls, also kann man so zusammenfassen, bei iOS kommen viele Kits dazu, um irgendwo dann auch Sachen miteinander zu verschmelzen und zu erweitern und sowas. Mhm. Auch hier für die Foto-App wird es ja dann die Möglichkeit geben, einfach nur Filter in der Stock-Foto-App schon zu verwenden. Da kannst du einfach Filter dazu kaufen und musst nicht immer alles in irgendwelchen hässlichen Apps machen.
Und auch so einfache Funktionalitäten wie Helligkeit und so weiter mal eben.
Das haben sie auch richtig cool gemacht.
Das fand ich auch ganz gut. Ja. Also finde ich auch gut.
Ja, diese Bildverbesserungen dann da. Mhm. Ja. Ja, aber da hat sich, wobei eigentlich hat sich schon auch sehr viel getan, ne? Weil eigentlich habe ich gedacht, so ja, jetzt ist halt diesmal alles für OS X draufgegangen und in iOS werden sie gar nicht mehr so viel machen. Aber unterm Strich war es dann doch wieder einiges, was gekommen ist.
Ich finde auch, es sind wahrscheinlich viele Sachen, aber insgesamt fand ich es sehr positiv. Was mir fehlte, war natürlich Hardware. Hätte ich mich sehr darüber gefreut.
Das ist ja eine Entwicklerkonferenz.
Ja, haben sie ja auch vorher gesagt, ist ja auch richtig. Aber sagen wir mal, ich hätte mich trotzdem gefreut. Gab's ja nicht, wird es hoffentlich dann bald geben. Mal gucken. Ich
denke, im September oder Oktober wird es da einiges geben.
Einiges, was man sowieso erwartet, wie das iPhone oder
ja, klar,
auch also mal die iWatch und was weiß ich, vielleicht mal eine Überraschung nochmal.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht diese Überraschung wirklich einfach mit dem anderen zusammen ankündigen werden. Weil wenn sie jetzt eine Pressekonferenz außer der Reihe machen würden, dann wird doch auch wieder alles verrückt spielen, oder?
Stimmt, aber ich meine, es ist doch zum Beispiel cool, dass hier die neue Sprache Swift, das jetzt vorher, habe ich das nirgendwo gelesen, ja. Das schien ja nicht geleakt zu sein.
Ja.
Also das geht ja doch, also schaffen es doch, vielleicht ist es bei Hardware schwieriger, ja, weil dann extern irgendwo Foxconn oder so, hast du einen so einen China
dabei. Auch diese ganzen neuen Funktionen mit Inter, also hier das Mac und
ja,
iPhone so zusammenschmelzen, haben sie ja auch nicht irgendwo.
Ja, also es waren schon viele Sachen
dabei. Also sie kriegen ihre eigenen Sachen, kriegen sie schon in den Griff. Mhm. Halt nur diese ganzen China-Zulieferer, die sind dann irgendwie das Problem.
Einfach zu viele dabei.
Ja, irgendwo hast du immer einen, der für Geld plaudert.
Ja, aber ich weiß noch nicht mal, ob die so viel Geld dann auch da kriegen oder ob.
Ja, keine Ahnung.
Weil wer zahlt denn Geld für ein Foto von einem iPhone-Rücken?
Ja,
wahrscheinlich schon. Nicht. Also man weiß es nicht.
Okay.
Aber haben wir es doch relativ kurz hingekriegt, Bastian.
Finde ich aber auch.
Ja, es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, ja, über die man sprechen könnte, aber.
Möchtest du das noch?
Möchtest du noch? Nee.
Willst du alle Details hören?
Fehlt noch irgendwas für dich?
Jedes einzelne Feature.
Nein, wir machen nicht aus. Wir machen hier eine Kapitelmarke.
Und dann habe ich auch ganz kurz, weil das, ach Mist, jetzt hat er wieder irgendwo die Marke gewonnen. Ich muss mal hier eben kurz hinzoomen. Also das mit den Kapitelmarken, das ist noch so semi. Muss ich mich noch einmal vorher reinklicken und dann die Marke setzen, damit das macht. Eine Rubrik, die wir manchmal so hatten, glaube ich, aber nicht wirklich. Was haben wir denn noch darüber? Ich bin ja gerade bei, soll ich jetzt vom...
Nee, das möchte ich gerne, noch eins darunter. Da möchte ich gerne kurz drüber sprechen. Und zwar bin ich ja froh, dass der Michael dabei ist. Dann weiß wenigstens einer, worum es hier geht.
Mhm.
Nämlich, es nähert sich ja dem Ende bei Krautreporter, dass man dort unterstützen kann. Und zwar sehe ich gerade, es gibt nur knapp 8.000 von 15.000 Unterzeichnern. Das sieht eigentlich sehr schlecht aus. Hast du unterzeichnet, Michael?
Ich habe unterzeichnet.
Ja,
also ich wäre also bereit. Unterzeichnet?
Ich habe meine Kreditkartendaten hinterlegt, sagen wir mal so.
Ja, ich habe tatsächlich dann die neue Möglichkeit auch schon genutzt, die es halt
mit kurz PayPal.
Mit PayPal zu zahlen. Ja,
das hätte ich auch viel lieber gemacht. Als ich das gemacht habe, habe ich noch gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt muss ich hier die Kreditkarte hinterlegen. Ich würde viel lieber PayPal oder sonst irgendwas machen. Warum soll ich denn jetzt meine Kreditkartendaten sagen? Da habe ich gedacht, naja, da muss ich jetzt durch.
Was hast du denn?
Sony hat die eh schon.
Habt ihr gekauft, oder?
Genau, bei mir wir haben gleich 10 Mitglieder. Achso, es gibt sogar 1000 Mitglieder.
Nee, ich hab's
aber auch neu. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, was es überhaupt ist. Also ich bin mir sicher, dass nicht jeder weiß, was Krautreporter sind.
Michael. Und,
ja. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss aus diversen Journalisten, die sich gedacht haben, ja, Online-Journalismus ist ja irgendwie kaputt. So wie das Internet ja auch kaputt ist. Und wenn man sich so umguckt, die ganzen Berichte, die man so online findet, sind ja alle schön umsonst oder weitestgehend. Aber wenn man die genau vergleicht, schreibt auch irgendwie jeder vom anderen ab und irgendwie ist alles nur auf schnell und Sensation und überhaupt ausgerichtet. Und Ziel von den Crowdreportern ist sozusagen ein bezahltes Modell herauszubringen, wo es eben auch auf Qualität, auf Recherche, auf den Geschichten, was hinter den Nachrichten steckt, ankommt und das Ganze eben auch nicht irgendwie werbefinanziert ist, also es soll werbefrei sein. Und die Leute, die eben dafür zahlen, sollen auch entsprechend über den Inhalt bestimmen können.
Und gerade letzten Punkt, finde ich jetzt auch sehr wichtig, nämlich dieses werbefrei, denn das ist ja so eine Unabhängigkeit, die das gewährleistet im Vergleich dazu, wenn ich jetzt, um Basti jetzt auch mal wieder mit ins Boot zu holen, wenn ich jetzt zum Beispiel über Spiele eine Rezension abgebe irgendwo und auf der Seite daneben für den Spielhersteller eine Werbung einblende, dann bin ich da manchmal in so einem Zielkonflikt. Dann kann ich jetzt nicht sagen, das ist der letzte Dreck, aber ich will jetzt von euch Geld haben. Und diese Unabhängigkeit, denke ich mal, ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, und ich denke, wenn man sich überlegt, man kann das ja jetzt unterstützen mit 60 Euro im Jahr, das heißt also 5 Euro im Monat. Dafür kann man, ist man dann eben dort in dieser Crowd Mitglied und hat eben Zugriff auf all diese Nachrichten und kann da auch in welcher Art auch immer, das weiß ich nicht im Detail, mitbestimmen, was den Inhalt angeht. Wenn ich mir überlege, was man sonst für so eine Tageszeitung oder was auch immer oder für so ein Weltabo oder wie auch immer bezahlt, da sind 5 Euro im Monat jetzt nicht wirklich viel. Also so eine Tageszeitung, wenn du dir die irgendwo am Kiosk kaufst, die kostet halt auch irgendwie 1 Euro oder sowas um den Dreh.
Ganz wichtige Frage dazu von mir.
Ja.
Ist das denn so, dass nur die Leute, die bezahlen, Zugriff auf diesen Content haben? Oder wird dieser Content für alle geöffnet?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass das nur für die Leute zusammengestellt wird, die das auch hier.
Aber ganz ehrlich, dann finde ich das wieder einen totalen Fail von vornherein, weil die Leute, die jetzt schon so. Also, man muss sich ja schon so sorgen um, wie du sagtest, das Internet ist kaputt und die Nachrichten sind kaputt und sowas, alles ist kaputt und Bastian schläft. Viel schlimmer, als dass ich jetzt vielleicht nicht die Nachrichten konsumieren kann, die ich gerne konsumieren möchte, habe ich ja vielleicht schon noch so ein paar Gehirnzellen, die dabei arbeiten, während ich Nachrichten lese und weiß dann eben, okay, 2 Seiten weiter ist die EA-Werbung. Wahrscheinlich ist das Spiel jetzt vielleicht nicht so geil, wie es hier gerade steht. Gibt vielleicht auch noch einen Haken dabei, wer weiß. Oder das ist jetzt ein totaler Apple-Fanboy, der diese Nachrichten da schreibt. Vielleicht ist da auch nicht alles so geil bei Apple, wie es jetzt hier steht.
Sagte einer der größten Fans vom Major Nelson Podcast.
Deswegen habe ich es extra jetzt gesagt. Ja, ich kann den Major Nelson Podcast nämlich hören, weil ich das auch trotzdem noch differenziert betrachten kann.
Mhm.
Es gibt aber die breite Masse da draußen, die vielleicht auch glaubt, dass die Killerwespen wieder über Amerika einfallen, weil das gerade in den Nachrichten hochgehypt wird, weil ja letztendlich diese klassischen Nachrichten auf Sensationen ausgelegt sind und die natürlich Angst schüren wollen und natürlich auch manchmal ein bisschen regierungsnah sind und dann vielleicht auch so NSA-Themen vielleicht nicht so behandelt werden, wie sie behandelt werden müssen. Also einfach die breite Masse möglichst dumm zu halten und im Gegenteil auch bei Laune zu halten, dass sie auch morgen wieder einschalten, weil sie ja, oh mein Gott, das ist ja alles so schlimm. Also diese ganze Sensationshascherei, was du ja auch gerade alles gesagt hast, das ist ja alles richtig. Das ist aber umso wichtiger, dass das so an die breite Masse auch irgendwo
Ich habe ein super geiles Zitat gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem es war, Mark Twain oder so, aber ich weiß es nicht mehr von wem. Aber das Zitat finde ich super geil. Das Zitat war: Denken ist sehr anstrengend, deswegen urteilen die meisten.
Lustig. Mal eben nochmal zu deiner Frage. Hier steht zum Beispiel: Zahlende Mitglieder haben folgenden Vorteil. Sie können die Texte kommentieren, haben Zugriff auf exklusive Inhalte, können die Seiten bequemer nutzen, werden in Recherchen einbezogen. Das heißt ja genau, das lässt mich vermutmaßen, dass auch der Bienenkiller-Leser oder wie du ihn nennst, dass der das auch lesen kann, aber vielleicht
nicht alle Möglichkeiten. Dass eben die breite Masse sich nicht nur über die Bild-Zeitung informieren kann, sondern die breite Masse, die jetzt nicht bereit oder in der Lage ist, 60 Euro im Jahr nochmal zu bezahlen, dass auch die da auf jeden Fall Zugriff drauf bekommen sollten.
Aber das Schlimme ist halt,
aber eine Bild-Zeitung kostet ja auch 70 Cent am Tag.
Am 13. Juni abends quasi, also wahrscheinlich für diejenigen, die das jetzt hier hören, sind es nur noch wenige Tage, für uns sind es jetzt noch 4 Tage. Wenn bis dahin nicht diese 15.000 Unterstützer vorhanden sind, dann wird es wahrscheinlich so nichts werden aus dem Projekt.
Du hast sowieso trotzdem ein ganz anderes Problem. Solange da keine Brüste oder irgendwelche Buchstaben in Schriftgröße 40 drauf, in Schriftgröße 400 drauf sind, wirst du den geneigten Hammerklopper nicht dazu kriegen, das sich durchzulesen oder anzugucken.
Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt die Zielgruppe ist.
Ja, aber die sollte es sein. Das ist halt eben, finde ich,
das Wichtigere. Wunschdenken,
ja, ja. Dass ich. Aber wieso sollte die das sein? Man will doch jetzt nicht, ich will doch jetzt, ich investiere jetzt hier nicht 60 Euro rein, damit ich jetzt irgendjemand unbedingt da, dass ich den bekehre und sage, jetzt liest der mal was Anständiges durch. Und ich in erster Linie will ich mir jetzt erstmal selber.
Das wäre einfach ein schöner Gedanke, dass Leute hier
Gewinn einschalten. Und der Weltfrieden wäre auch schön.
Ja, aber halt, ja, ich weiß nicht, also. Dass die dann anstatt auf bild.de als erstes zu gehen, auf die Krautreporter mal.
Auf jeden Fall auch an alle Nicht-Unterstützer nochmal den Aufruf. Guckt es euch mal an. Vielleicht ist das ja was. Jetzt auch mit PayPal.
Aber solange PayPal nicht per Fingerabdruck geht, kann ich das ja nicht machen. Sehr gut. Also die Krautreporter. Soll ich von meinem Wrestling-Erlebnis erzählen oder nicht? Nee, ne?
Ich wollte es gerade ansprechen. Ich will es wissen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Oder machen wir es kurz. Man wächst da schon raus. Sag ich mal. Also ich war ja schon zweimal jetzt beim Live-Wrestling, wenn die Stars der WWE nach Deutschland kommen und in Oberhausen in die Arena einziehen. Einmal vor, boah, ich weiß gar nicht, das müssen so 7 Jahre oder sowas oder 10 Jahre vielleicht sogar mittlerweile muss das her sein. Ja, das letzte Mal war ich zwar auch schon eigentlich da rausgewachsen, hab's aber dann nochmal geschafft, mich drauf einzulassen. Und dann fand ich es halt auch ganz witzig. Da war ich aber schon noch ein klein bisschen mehr im Thema, nämlich, dass ich zumindest die meisten von den Superstars, die dabei waren, eben kannte. Und ja,
Hogan so, gibt's bestimmt nicht mehr, oder?
Nein, den gibt's bestimmt nicht mehr. Der hat noch manchmal nur einen Gastauftritt bei WrestleMania 30 hat er die Eröffnungsrede oder wie immer man das halten will, also hat er auf jeden Fall das Eröffnungsevent mitgestaltet, zusammen mit The Rock und wer war noch dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist, also, wie gesagt, ich bin da halt völlig raus eigentlich. Habe aber trotzdem mal irgendwann gedacht, es wäre vielleicht mal ganz witzig, sich das nochmal anzugucken, weil ich dann auch eben jetzt eben, wie gesagt, WrestleMania geschaut hatte und auch nochmal so ein paar Kämpfe und naja. Wenn man sich da aber da nicht drauf einlassen kann, weil auch andere Dinge sich nicht drauf einlassen können, dann ist es immer so ein bisschen Fremdschämen nochmal dabei und war dann schon schwer irgendwie.
Thorsten, warst du mit deiner Freundin da?
Ich war mit meiner Freundin da, ja. Und also sie ist mir zuliebe mitgegangen. Sie hat's mir auch
geschenkt. Liebe muss groß sein.
Ja, sie hat es mir auch geschenkt, aber man hat halt dann doch deutlich gemerkt, dass sie sich sehr unwohl gefühlt hat und da gar nichts mit anfangen konnte. Und dementsprechend fiel es mir dann auch noch ein bisschen schwerer, da so mich ganz normal für zu begeistern.
Das Lustige ist ja, ich glaube, sie hat uns beide angefragt, ne, Basti? Dich auch, oder?
Sie hat alles getan, dass irgendein anderer mitgekommen
war. Genau, ich hätte sie auch gefragt, warum gehst du ja nicht selber mit? Ja, wäre jetzt nicht so das Spannendste für sie unbedingt. Aber die Liebe hat es halt möglich gemacht, ne?
Ja, ja. Ja, wie gesagt, man wächst halt da schon so ein bisschen raus und im Fernsehen sieht das schon auch noch ein bisschen weniger albern aus, als wenn man das jetzt so von außen im wahrsten Sinne des Wortes betrachtet dann, weil du hast natürlich dann auch bist nicht so da mittendrin, sondern siehst es halt so von oben und es war schon so ein bisschen, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Also es war trotzdem witzig und war lieb von ihr und so, aber nochmal werden wir da nicht hinfahren. Es sei denn, ich bin irgendwann mal wieder Riesenfan von einem bestimmten, also wir werden jetzt wahrscheinlich eher als nächstes Mal auf ein, wenn hier so Kickboxen oder irgendwie Mixed Martial Arts Kämpfe sind, da werden wir uns nochmal was anschauen. Aber, oder im Boxkampf, wobei Boxen finde ich eigentlich ziemlich behindert. Aber das jetzt nicht wirklich nochmal.
Das ist vor allen Dingen langweilig, wenn schon in der ersten Runde vorbei ist.
Boxen. Wobei das passiert bei so MMA-Kämpfen natürlich auch gerne mal. Hm. Da habe ich halt auch vom das war hier, war, wie heißt nochmal das, das Dojo von dem. Also auf jeden Fall, der Baron heißt der Typ, glaube ich, also den kennen vielleicht sogar Leute, die das Thema kennen. Und das ist halt der Trainer von einem Freund von mir und dementsprechend war ich dann auch mal mit diesem Freund bei ein paar Kämpfen von dem. Und dann hat er halt auch noch einer aus dem, aus der Kampfsportschule von dem da gekämpft und der hat es dann irgendwie geschafft, so wirklich erste Move, irgendeinen Sprung und Kopf getroffen und dann war das Ganze schon wieder vorbei.
Ja.
Das ging dann sehr schnell.
Ein Lucky Punch.
Hier schreibt einer was.
Ja.
Ja. Jo. Ja, dem Mario geht schon zu lang. Wir haben dann nur noch ganz kurz die Rubrik Tipps, weil wir nämlich so ein paar Tipps haben. Das nicht kennt ihr schon, die kommt danach. Zum einen hat der Mario einen Tipp für mich neulich mal gehabt, was ich noch gar nicht wusste. Da oben siehst du, wo ich gerade bin, wenn du da oben guckst. Und das hätte man auch selber drauf kommen können vielleicht, aber ich habe gar nicht hinterfragt, dass es das geben könnte. Mario, erzähl doch mal.
Es ging um deine Suche in Spotify, dass du, ich glaube,
Spotlight.
Entschuldigung, Spotlight habe ich schon mal verdreht, ne? In Spotlight, dass du sehr viele Ergebnisse gesehen hast, die sich da zusammensetzen, so war es, glaube ich. Und ich habe dir gesagt, das kann man doch relativ einfach in den Einstellungen einschränken, unter allgemein Spotlight-Suche, kann man eben sagen, dass man zum Beispiel nicht jede E-Mail, die man sucht, angezeigt kriegen will oder jedes Hörbuch, was auch immer. Zum Beispiel, ich benutze Spotlight vor allen Dingen, um Apps zu starten, bei denen ich jetzt nicht weiß, wo sie gerade liegen. Ich habe deswegen bei den meisten anderen Dingen eben diesen Haken deselektiert. Das war letztendlich der Tipp, die Spotlight-Suche einzuschränken auf die Sachen, die dich da interessieren.
Weil meistens ist es sehr unpraktisch, da alle möglichen E-Mails auch zu durchsuchen, was Zeit dauert und vor allen Dingen siehst du dann die Treffer, die du überhaupt nicht haben willst.
Genau, und bei mir ist halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail suche, dann gehe ich meistens in das E-Mail-Programm rein und suche ich einen Kontakt, gehe ich zu den Kontakten rein oder sonst irgendwas. Ja. Wobei mit iOS 8 oder vor allen Dingen auch Yosemite wird sich ja die Suche noch weit, also noch verändern. Mhm. Vielleicht wird man es dann auch wieder mehr nutzen.
Und oder alles man macht dann auch wieder vieles davon aus, weil man
das könnte auch sein,
gar nicht haben möchte. Ja. Und da habe ich den ersten Tipp. Ich habe mir mal irgendeine wilde Soundkarte gekauft, die vielleicht einen optischen Ausgang hatte, um an meinem Mac einen optischen Ausgang zu haben. Aber wusstet ihr denn, dass die ganz normalen Macs auch schon einen optischen Ausgang haben? Auch dein MacBook Air, Mario, hat einen optischen Ausgang.
Nee, das kann doch gar nicht sein. Wo soll der denn sein?
Ja, wo soll der denn sein? Da gibt es einfach so ein Kabel, mit dem kann man das machen. Also es gibt halt Klinke auf Toslink. Klinke auf Toslink. Guckt man sich einfach mal an. Da gibt es halt entweder Adapter oder direkt entsprechende Kabel. Nehmen wir mal einfach das hier.
Du hast dir bestimmt doch schon so einen Adapter oder Kabel geshoppt.
Ich habe mir schon so ein Kabel geshoppt, ja, aber gerade sehe ich eins, was hochwertiger aussieht als das, was ich habe. Aber es ist, glaube ich, na, ich weiß es nicht.
Ist da nicht was von Apple?
Nee, von Apple natürlich nicht. Auf jeden Fall hast du an der einen Seite, es sieht aus wie ein ganz normaler 3,5 mm Klinkenstecker, ist aber aus Kunststoff und nur die Spitze ist aus Metall. Und da ist ein Loch vorne drin. Und in dem Moment, wo du das reinsteckst, bietet dein iMac eine neue Ausgabe, nämlich nicht mehr Kopfhörer, sondern digitaler Ausgang. Und da kommt dann halt ganz normal ein optisches Signal raus.
Doch gar
nicht. Und das kannst du dann nämlich zum Beispiel in deinen Kopfhörer.
Wenn ich jetzt hier reingucke,
dann siehst du
dann nichts, das dann nicht.
Erst wenn du dieses Kabel reinsteckst. Erst wenn ich
das Kabel reinstecke. Das ist ja verborgen.
Ja, ja.
Und genial.
Da gibt es halt Soundkarten, die ist jetzt nichts, was Apple erfunden hat, aber da ist es halt auch schon drin. Und man kann eben mit so einem Kabel, man braucht keine besondere Soundkarte, um einen Toslink Ausgang aus seinem Mac hin zu bekommen, sondern einfach nur so einen Adapter, mit dem ich dann zum Beispiel in meinen schnurlosen Kopfhörer reingehen kann und habe dann da digitales Signal in meinem schnurlosen Kopfhörer. Habe ich natürlich erst, bin ich erst drauf gekommen, nachdem ich mir einen Klinke auf Chinch-Stecker gekauft habe. Mhm. Also, cool. Sehr unclever. Und dann habe ich einen kleinen Tipp für den Bastian. Der hat das vielleicht noch nicht gesehen. Du kannst jetzt im PlayStation, auf der PlayStation 4, im PlayStation Store unter Plus-Angeboten auch die PlayStation 3 Spiele kaufen. In Anführungszeichen kaufen.
Das habe ich schon gesehen. Aber
du kannst das generell, du kannst auch auf der PlayStation 3 die Vita-Sachen
anschauen. Das konntest du schon immer, aber du konntest aber noch nie auf der PlayStation 4 die Vita- oder PS3-Spiele klicken. Das konntest du bisher noch nicht.
Gut, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht getestet.
Ja, weil das Gute ist ja, du siehst, oh, nur noch diesen Monat dieses Spiel hier zum kostenlosen Downloaden, aber ich bin jetzt gar nicht an meiner PS3. Mist.
Das haben wir so gemacht, diesen Monat. Die Kinder wollten das NBA, das gibt's jetzt gerade auf der PlayStation 3, mal ausprobieren. Ja. Und dann hatte ich hier auf Kaufen geklickt und habe mich dann unten an der PlayStation 3 gewundert, dass dann, also das gewundert, das war halt dann da schon gekauft, aber der Download hat halt nicht gestartet.
Okay.
Sondern da nochmal gemacht und dann lag es auch daran, dass der, dass ich einfach zu wenig Speicher hatte und dann habe ich noch irgendwelche Spieler gelöscht und ich weiß nicht mehr, bis ich dann letztendlich die Festplatte formatiert habe, um wieder Spiele drauf zu kriegen. Mhm. Weil der doch erheblich mehr Speicher braucht, als das Spiel groß war. Und das waren irgendwie 8 Gigabyte.
Okay. Na, jedenfalls, das finde ich ganz cool, weil ich habe früher immer einmal im Monat noch die PS3 angemacht, um zu gucken, ob es da irgendwas Tolles gibt.
Ja.
Und das braucht man dann jetzt nicht mehr.
Okay.
Wie gesagt, generell der Tipp, das runterzuladen. Also auch die Vita-Spiele, selbst wenn man keine hat, vielleicht kauft man sich irgendwann einen und dann, sobald man es einmal runtergeladen hat, kann man es auch jederzeit wieder runterladen.
Ja, und da musst du es noch nicht mal mehr runterladen, weil da kaufst du es einfach auf der PS4 und damit kannst du es irgendwann runterladen dann.
Ja genau, das ist aber auch bei der PS3 schon so gewesen.
Nee, der lädt die aber runter dann erstmal und da musst du sie wieder löschen. Ja, und da lädt er sie gar nicht mehr runter, weil er kauft sie nur.
Du musst sie aber da gar nicht runterladen bei der PlayStation 3.
Du musst es dann aber abbrechen. Er lädt sie automatisch runter, wenn du es anklickst.
Nein, du musst erst draufklicken, auf jetzt herunterladen.
Du klickst auf Kaufen.
Genau, und danach sagt er jetzt herunterladen, wenn du möchtest.
Okay.
Und das musst du nicht.
Also nach Kaufen lädt er nicht automatisch runter.
Danach gibt's
auch nicht bei den PS3-Spielen.
Nein.
Wir werden das prüfen. Ich zweifle das an.
Mach das.
Schlagt euch. Jetzt musst du die doch nochmal anmachen.
Ja, verdammt.
Du Mist aber auch.
Genau, und gerade aktuell auf der PS4 kostenlos Trine, The Complete Story und
Empfehlung.
Trine ist auf jeden Fall
ganz gut. Ein sehr hübsch gezeichnetes 2D-Jump'n'Run quasi mit Rätseln.
Ah, und dann habe ich noch einen super Tipp. Obacht. Mario, klick mal bitte diesen Link, den ich da in den Shownotes quasi habe. Und Michael am besten auch. Das ist google.com/settings/ADS Fragezeichen HL gleich
DE. Anzeigen einstellen.
Also an alle Zuhörer, ich werde hier an dieser Stelle einen Moment quasi. Jetzt gerade habe ich eine Kapitelmarke gemacht. Das heißt, die Kapitelmarke zu dem, was ich jetzt sage, führt schon dahin. Das heißt, man kann jetzt hier auch wahrscheinlich einfach draufklicken.
Auf die Kapitelmarke.
Die Kapitelmarke, die dann hoffentlich im Safari aufgeht, ansonsten muss man sie in den Safari öffnen. Weil okay,
ich habe die jetzt im.
Nein, ist ja okay, Chrome, du hast sie irgendwo geöffnet, genau, ja.
Und jetzt kann ich die Einstellung für Google-Anzeigen hier verändern.
Genau. Uns geht ja allen auf den Sack, wenn du mal bei Thomann auf der Seite warst und dann wirst du auf jeder anderen Internetseite dieser Welt nachher mit Thomann-Werbung zugebombt. Oder du hast bei Amazon was angeschaut und siehst nachher überall diese Amazon-Werbung. Und das kannst du da komplett ausschalten. Interessant finde ich.
Aber welche, was muss ich denn jetzt hier wo ausschalten?
Geh mal nach.
Also ich habe jetzt hier mehrere Optionen.
Muss ich mir einmal zeigen. Ich sehe das auf die Entfernung jetzt nicht. Also du hast scheinbar schon mal deine Einstellungen für Anzeigen im Web. Bist du wieder im anonymen Modus hier oder sowas?
Nö, ich bin angemeldet.
Dann hast du das da scheinbar schon ausgeschaltet.
Okay.
Oder?
Ist ja gut, ja, Geschlecht Alter habe ich ja zum Beispiel da eingegeben, ne? Das habe ich ja jetzt nicht verborgen.
Ja, aber also bei mir war das Interessante, dass er auf der rechten Seite, also du hast hier eben, wenn du auf die Seite gehst, hast du halt die Einstellung für Google-Anzeigen. Dann gibt es einmal die Anzeigen auf Google selber und dann die Anzeigen, die über Google irgendwo im Web sind. Und da siehst du halt eben einfach mal, was der denn alles von dir weiß. Und bei mir war es wirklich so, dass er auf der rechten Seite alles hatte. Und unter anderem eben auch dieser Punkt von, also hier der Punkt Interessen, ja, basierend auf den von Ihnen besuchten Websites. Und das ist natürlich genau das immer gewesen, dass man auf Thomann war oder sonst wo. Und dann stand da nämlich hier Audio, ja. Who und Max und was mich nicht alles interessierte. Deswegen habe ich immer nur diese scheiß Werbung gesehen.
Und immer das, was man eh schon gekauft hat.
Genau, und das habe ich deswegen jetzt mal deaktiviert, die interessenbezogenen Werbung. Und jetzt kriege ich, also jetzt wurden mir irgendwelche Seiten, die China-Frauen an Europäer vermitteln, angezeigt. Aber das ist mir immer noch lieber, als eine Thomann-Werbung ständig zu sehen.
Lass das nicht deine Freundin hören.
Ja, weil die klicke ich ja nicht an. Na, also einfach nur, dass man es ausschalten kann, diese Google-Einstellung, und vielleicht auch mal durchaus machen sollte. Mhm. Und dann nämlich ein bisschen friedvoller wieder im Internet surfen kann.
Das ist gut.
Dafür würde ich dann eher sowas wie Adblock empfehlen.
Ja, aber zum Beispiel auf der Arbeit hast du manchmal nicht die Möglichkeit, noch einen Adblock zu installieren oder sowas.
Das kann sein, ja.
Weil du da auf irgendeinem fiesen Internet Explorer unterwegs bist.
Bist du bei der Arbeit immer angemeldet mit deinem Google-Account?
Ich glaube,
der findet dich auch so, ne?
Ich glaube fast, diese Einstellung ist, ich weiß es nicht, also.
Musst du schon angemeldet sein dafür.
Ja. Was hat er denn bei dir da gehabt, Michael? Hat er da irgendwas gezeigt oder?
Ja, auch unterschiedliche Sachen, also auch irgendwelche Interessen, die ich scheinbar irgendwo mal irgendwo angegeben habe. Und ich habe bisher dort nichts deaktiviert. Also ich möchte gerne.
Du möchtest das auch gerne.
Meinen interessengemäß Werbung angezeigt bekommen.
Das soll auch so bleiben bei dir.
Aber ich sehe auch eh keine Werbung von daher.
Ach so, okay. Ja gut, mit Adblocker ist es dann eh egal. Das stimmt natürlich.
Ja. Aber auch Google weiß, dass ich zwischen 25 und 34 bin, was ja doch eher schmeichelhaft ist.
Ja, siehst du wohl. Bei mir stand da was anderes. Deswegen habe ich es auch direkt deaktiviert.
Ja.
War am unteren Ende der Altersgrenze, die sie da angezeigt haben.
Hast schon immer Viagra-Werbung angezeigt bekommen?
Genau. So, und jetzt darf Bastian mal was erzählen. Was möchtest du uns erzählen?
Wovon?
Weiß nicht, von irgendwas. Du hast so einen Redeanteil von ungefähr 1% gehabt, diese Sendung.
Ich könnte sagen, dass man merkt, dass die Wii U aus dem Programm, dass die Wii aus dem Programm genommen wurde.
Woran merkt man das?
Es ist jetzt erstmals seit 8 Jahren, seit 2006, PlayStation oder generell Sony der Top-Konsolenverkäufer gewesen. Also Vita und PlayStation 3 und PlayStation 4 waren höher als alles von Nintendo.
Mhm.
Das war vorher durch die, als es die Wii noch gab, ziemlich unmöglich irgendwie.
Haben die immer noch so viel verkauft davon?
Diese Nummer zu knacken.
Okay, krass.
Und jetzt das erste Mal seit 8 Jahren ist es nicht mehr Nintendo. Weil die Wii wird ja seit 2 Monaten, 3 Monaten irgendwie so nicht mehr offiziell verkauft. Also komplett rausgenommen.
Gibt's denn da eine Nachfolgekonsole?
Die Wii U.
Also ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ach so, stimmt, davon habe ich schon mal gehört.
Die kam ja Ende 2012.
Mhm.
Und
kann man denn da auch die ganzen alten Wii-Spiele drauf spielen?
Ja, da ist quasi nochmal eine komplette Wii mit drauf, aber die mittlerweile geht's, glaube ich, einigermaßen, aber ganz am Anfang war das grausam. Okay. Du hast eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil der hat so gesehen die Wii U runtergefahren und eine Wii gestartet auf der Hardware. Mhm.
Das hat aber keine Dreiviertelstunde gedauert.
Und
hat vielleicht 1-2 Minuten gedauert.
Gefühlt.
Ja, okay.
Dreiviertelstunde.
Ja, ja.
Also es war halt ewig, dass du von dem einen ins andere Betriebssystem in Anführungsstrichen gewechselt bist.
Mhm. Also irgendwie so eine Art Dual-Boot-System.
Ja, du konntest von dem Menü aus sagen, dass du zu Wii wechseln möchtest. Und dann hat er quasi die Wii in Anführungsstrichen Wii U runtergefahren und Wii gestartet.
Mhm.
Und
das geht mittlerweile recht schnell.
Also ich habe es seitdem nicht mehr getestet, aber es sollten halt im Verlauf des letzten Jahres 2 große Updates rauskommen, die unter anderem das stark beschleunigen sollten. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt schneller ist, aber wie schnell, kann ich nicht sagen.
Ja, aber interessant, dass so eine alte Konsole trotzdem immer noch weiterhin scheinbar recht gut verkauft wurde.
Ja, auf jeden Fall. Die Wii war ja sowieso die Familienkonsole. Also das war ja die, wie in unserer Generation kenne ich unheimlich viele, deren Eltern eine Wii haben.
Also ich habe damit auch mal so auf der einen oder anderen Party einfach gespielt. Also
genau.
Eine Partykonsole ist das ja auch irgendwie.
Ja, weil es halt einfach relativ natürlich ist, da einfach das Ding in die Hand zu nehmen und ein bisschen Bowling zu spielen oder Tennis.
Zum Beispiel.
Das ist halt, da musst du keinem groß was beibringen.
Ist oder war? Ist wahrscheinlich schon was her, dass du das gemacht hast, oder?
Ja, so 2 bis 4 Jahre.
Ja, ne? Weil eine Zeit lang haben wir das ja alle gemacht, aber mittlerweile glaube ich jetzt nicht, dass das so der Partybringer ist. Oh, da steht irgendwas auf deinem Bild, Michael.
Ich glaube, das ist eher der Akku vielleicht. Der sagt, das ist nur 20% Akku oder so. Sieht für mich nach der Meldung aus.
Möglicherweise.
Hat's gelesen. Können. Dank Brille.
Du hast einen Kaut seinen Kuchen.
Ich kaue meinen Kuchen. Nee, das ist eine Laugenstange. Aber dann kam Bastian ja gerade direkt. Hast du einen, kennt ihr schon, oder? Okay. Michael, hast du denn ein kennt ihr schon?
Ja, ich habe ein kennt ihr schon für alle Fotografen unter uns. Falls es da welche gibt. Und zwar habe ich das gestern irgendwie zufällig entdeckt, als ich nach dem Begriff goldene Stunde gesucht habe, weil bisher kannte ich nur die blaue Stunde. Und was ich da entdeckt habe, ist so eine Webseite, die kannst du auf jeden Fall auch auf der Kapitelmarke verlinken, die du ja bestimmt schon gesetzt hast. Und zwar ist das ein Dämmerungsrechner. Und wenn du dir den Link einfach mal anschaust und da drauf gehst, dann gibst du da einfach deinen Ort ein. Also ich gebe da jetzt einfach mal Berlin ein. Und dann sucht er dir den Ort raus und dann kannst du ihm sagen, berechnen, und dann berechnet er irgendwelche tollen Sachen und zeigt dir dann eben für den ganzen Monat an, ja, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, zeigt dir dann eben an, wann die sogenannte blaue Stunde anfängt und wie lange sie dauert und wann sie endet. Und das ist eben ganz interessant in der Fotografie. Also die blaue Stunde ist eben die Zeit, nachdem die Sonne untergegangen ist, in der man ja besonders schöne Fotos machen kann, was jetzt den Himmel und den Horizont betrifft.
Aha.
Das kann man sich da eben für jeden Tag berechnen lassen und kann dann eben schauen, okay, was haben wir heute? Wir haben heute den 9.6. Da geht die Sonne jetzt um 21.30 Uhr unter, also sollte ich mich rechtzeitig auf den Weg machen zu dem Objekt oder was auch immer ich fotografieren möchte, und habe dann da meine 50 Minuten Zeit für die blaue Stunde, da besonders schöne Fotos zu machen.
Aber wenn es doch blaue Stunde heißt, warum dann nur 50 und nicht 60 Minuten?
Tja, manchmal sind es auch 51 Minuten oder nur 48. Wahrscheinlich, weil es sich schöner anhört als die blauen 50 Minuten oder die blauen 48 bis 51 Minuten.
Also.
Ja. Und die goldene Stunde ist wobei das steht da jetzt irgendwie nicht nochmal separat, da steht ja nur der Sonnenuntergang, aber die Zeit sozusagen vor dem Sonnenuntergang nennt sich dann goldene Stunde, weil das ist das, was ich eigentlich gestern gesucht hatte, weil mir der Begriff auch erstmal neu war. Ja, da erscheint ja dann alles so in etwas rötlichem Licht, wenn die Sonne gerade untergeht, und das kann man wohl auch ganz gut fotografieren.
Okay.
Ganz interessant und erinnert mich an eine ein bisschen ähnliche Seite, wo ich letztens geguckt habe, und zwar auf einer Seite von der NASA, wo man, wenn man den Ort eingibt, den Punkt sieht der ISS, wenn die über einem herfliegt. Und das haben wir vor 2 Tagen gemacht, dann war es kurz vor 10 und dann haben wir halt in den Himmel geschaut und haben wirklich einen sich schnell bewegenden Stern, so sah es aus,
echt?
Gesehen, der da über einem hergeflogen ist.
Im Dunkeln dann halt, oder?
Ja, wobei es war nicht tiefe Nacht, es war irgendwie, weiß ich nicht was, 20 vor 10 oder so, also es war gräulich, aber man konnte es eben sehen, und ich fand es irgendwie cool, zumal ich jetzt auch hier die Tweets von unserem Kölsche Jungen, dem Alexander hier verfolge, der Deutsche, der da hochgeflogen ist,
Und da fand ich es ganz spaßig.
Ja, ist ja interessant auch mal zu wissen, was da oben so rumfliegt.
Ja.
Gut, dann darf Mario direkt weitermachen.
Ich habe hier über Twitter auch was gelesen, und zwar von dem 343 Max, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, auch aus irgendwelchen Podcasten, Max von Webbel. Kennt ihn jemand, Thorsten, du?
Ja.
Podcaster, ne?
Nuts. Ich kenne ihn auch.
Genau, und zwar...
Oder auch bei Mobile Max.
Ganz genau, und ich glaube, da bin ich quasi auf den aufmerksam geworden. Und zwar schreibt er hier, das Ergebnis meines letzten Monats Arbeit ist gestern im App Store eures Vertrauens gelandet. Und das ist eine App, die ich mir dann runtergeladen habe, die heißt Go Euro. Und die vergleicht halt Möglichkeiten innerhalb von Europa zu reisen. Zum Beispiel also über die Möglichkeiten Bahn, Bus oder Flug. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es wirklich total unabhängig ist, aber es erweckt zumindest den Eindruck. Und gerade diese Busreisen, die bei mir noch nicht so auf dem Fokus standen bisher, sind eben auch da aufgenommen, diese neuen Möglichkeiten ja innerhalb von Deutschland durch die Gegend zu gucken oder auch vielleicht Europa. So habe ich jetzt zum Beispiel hier eine Reise nach Berlin am 6. Oktober irgendwas gesucht und da sieht man dann halt sofort, es gibt einmal die Möglichkeit mit dem Bus von Berlin Line Bus für 22 Euro zu fahren. Die Bahn hat in dem weiten Zeitraum natürlich noch keine Preise und beim Flug ist man jetzt irgendwie mit 46 Euro dabei. Und diesen schnellen Vergleich dieser verschiedenen Möglichkeiten finde ich jetzt eine ganz gute Sache und ich werde die Apps jetzt auch erstmal behalten und vielleicht sogar mal was darüber buchen.
Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Was die Fernbusse angeht, vielleicht nochmal einfach kurz eingeworfen, da gibt es auch die Internetseite und dazu gibt es auch eine App www.busliniensuche.de. Also die habe ich in letzter Zeit schon öfters mal genutzt zum Thema Fernbusse, weil die ja doch auch teilweise etwas günstiger sind als zum Beispiel die Bahn und vielleicht auch doch ein bisschen angenehmer als so eine Mitfahrgelegenheit, wenn man gerade nicht irgendwie viel Geld hat. Also ich habe da auch schon mal das eine oder andere für meine Freundin gesucht und gebucht. Und da hat sich dieser Vergleich eigentlich auch als ziemlich gut herausgestellt. Also speziell jetzt eben auf die Fernbusse gemünzt.
Ja, das speichere ich mir auf jeden Fall nochmal ab. Die, hast du Erfahrung damit? Oder hast du oder deine Freundin oder wer auch immer schon mal das genutzt?
Jetzt generell Fernbusse?
Ja.
Ja, also wir haben das auch genutzt, als wir über Ostern ein paar Tage in Dresden waren. Also da habe ich auch relativ früh gebucht und da haben wir für eine Person in eine Richtung 7 Euro von Berlin nach Dresden bezahlt. Was halt schon ja super günstig. Ziemlich günstig ist.
Und hattet ihr WLAN an Bord?
Ja, also
die entscheidende Frage.
Ja, also mit meinem Fernbus sind wir gefahren und die hatten auch WLAN an Bord, was auch funktioniert hat. Aber sagen wir so, es könnte natürlich besser sein. Also die haben da irgendwie ein oder zwei Hotspots, wo jeweils irgendwie 8 Geräte drauf zugreifen können. Mhm. Und letztendlich läuft es dann natürlich auch wieder übers Mobilfunknetz. Also du hast da jetzt nicht unbedingt was mit gewonnen, abgesehen mal davon, dass natürlich dein Datenvolumen nicht angetastet wird, sondern dann deren. Aber die Möglichkeit, dass es das überhaupt an Bord und kostenlos eben gibt, also im Preis mit inbegriffen, ist auch schon mal wieder ein Vorteil gegenüber der Deutschen Bahn. Also du hast ja mittlerweile zwar auch auf den größeren ICE-Strecken WLAN an Bord. Die eine Frage ist halt immer, genauso wie im Bus, funktioniert es oder nicht. Die andere Sache ist halt aber eben, wenn du nicht gerade Telekom-Kunde bist und diese Hotspot flatterst, zahlst du halt in der Bahn nochmal irgendwie 5 Euro extra.
Ja. Mhm.
Und in dem Bus war das eben verfügbar und ja, kostenfrei mit dabei.
Also erster stichprobenartiger Vergleich hat ergeben, dass beide, zum Beispiel hier die eine Buslinie zeigen, die Homepage, allerdings noch mehrere andere, die zwar auch teurer sind, aber vielleicht lohnt sich ja da mal ein detaillierter Vergleich.
Hm. Ja, die App selbst habe ich jetzt auch noch nicht benutzt vom buslinien-suche.de, aber die Webseite schon des Öfteren und für mich hat die auf jeden Fall gut funktioniert.
Mhm.
Warm ist es.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, hatte ich schon mal von dieser Netspot-App irgendwas erzählt gehabt? Hatte ich die schon mal gepickt? Entschuldigung, hatte ich die schon mal gekennt, ihr Schund? Wir picken hier ja nicht.
Nicht das passiert woanders.
So, doch, die kenne ich.
Also du kennst sie auf jeden Fall.
Aber ich weiß nicht, ob wir da hier schon mal drüber
genau, auf jeden Fall ist das eine...
Ich kenne sie noch nicht.
Eine nette App, die nennt sich Netspot. Gibt es zwei Versionen von, was wieder so ein bisschen verwirrend ist. Die sind auch beide kostenlos. Eine gibt es im App Store. Das ist eine ältere Version, die dafür ein bisschen mehr kann irgendwie. Merkwürdig, keine Ahnung. Und dann gibt es eine Version auf der Seite, auch kostenlos. Es gibt aber auch eine professionelle Version, die ist dann aber richtig teuer. Das sind, ich weiß gar nicht, hunderte von Dollars, die sie da haben wollen. Aber die ist halt auch eigentlich nur für wirklich für professionellen Einsatz dann gedacht. Was mache ich damit? Ich lade mir den Lageplan meiner Wohnung oder zeichne ihn eben schnell selber. Möglichst maßstabsgetreu. Da muss ich auch einmal quasi angeben, wie denn dieser Maßstab ist. Also ich markiere einfach zum Beispiel zwei Punkte, einfach die eine Wand und die andere Wand und sage dann, okay, dazwischen sind es genau 5,65 Meter. Und damit weiß er dann natürlich, wie groß alle anderen Räume auch sind, wie der gesamte Maßstab da ist. Und dann kann ich mich an verschiedene Stellen begeben und dort eine Netzwerkvermessung machen, eine WLAN-Vermessung. Und das mache ich dann quasi einfach an allen möglichen Punkten. Und dann kann ich mir nachher über so eine Heatmap quasi visualisieren lassen, wie gut denn an den verschiedenen Stellen mein WLAN-Empfang ist. Das heißt, wenn ich dann nochmal so einen Repeater irgendwo aufstellen möchte, kann ich da halt relativ gut sehen, wo ich ihn überhaupt brauche und B, wo ich ihn denn dann wohl hinstellen sollte. Also ich sehe dann, okay, im Schlafzimmer ist der Empfang so schlecht, da bräuchte ich auf jeden Fall mal einen Repeater in der Ecke. Aber wo stelle ich den jetzt hin? Dann natürlich so dahin, wo noch halbwegs guter Empfang ist, damit er dann auch was zum Verstärken hat und so. Ist ganz nett.
Also ich laufe dann mit dem MacBook rum und sage dann, ich bin jetzt an der Stelle, an der Position, genau. Und dann macht er die Messung entsprechend, mhm, und habe nachher das dann in so einer Gesamtübersicht.
Genau.
Mhm.
Quasi, wenn man jetzt so ein bisschen mehr Quadratmeter irgendwo bestrahlen möchte oder möchte überall einfach den bestmöglichen Empfang haben, weil das ja schon mittlerweile so ist, dass wir ein schnelleres Internet haben, als das WLAN dann im Endeffekt manchmal noch ist. Und da merkt man dann schon, dass das sich lohnt mal.
So. Selbst bei dir war das so, Basti.
Ja, und dann, weil es einfach zu dem Thema gerade ganz gut passt, noch eine kleine andere App, die da auch so passt. Und zwar ist das der Wi-Fi-Scanner. In dem Mac App Store gibt es den. Ich gerade mal gucken, ob ich den denn hier, da haben wir schon. Der ist auch nicht, ja, ist natürlich toll, jetzt will er mich hier, ja, weitere Infos zu dieser App, weil ich bin jetzt leider hier auf dem, da. Genau, okay, Mario hat sogar installiert. Der Wi-Fi-Scanner macht Folgendes, ist eine nette Visualisierung, um mal einen Überblick zu kriegen, was denn so überhaupt da gerade um einen rum sendet und macht und tut. Und wenn man mal jetzt so einen kleinen freien Slot finden möchte, wo man sich noch, auf welchen Kanal man sich quasi noch da legen könnte, kann man da halt ganz schön sehen, wer denn auf welchen Kanälen mit welcher Sendeleistung gerade schon unterwegs ist. Findet man halt immer auch diese netten Arschloch-Nachbarn, die halt hier die White-Channel oder White, also so die, dieses, ja, ich war, die, diese breiten Kanäle nehmen, die dann halt eben quasi
zwei benachbarte.
Ja, genau, die zwei benachbarte. Also es gibt ja eigentlich eh nur die Kanäle, die man nehmen darf. 1, 6 und 11, richtig, Bastian? 1, 6 und 11?
Hm? Ja.
Ja, 1, 6 und 11 darf man nur nehmen, oder? WLAN-Channels.
Das sind die einzigen, die miteinander überlappungsfrei funktionieren.
Genau, also 1, 6 und 11.
Und also wenn du jetzt von 2,4 Gigahertz Legacy WLAN sprichst.
Genau. Also 1 und 11 hätte ich auch gesagt, aber 6 bin ich mir gar nicht so sicher.
Doch, 6 war, glaube ich, auch okay, ja. Man sieht es da an dem Bild, glaube ich, gerade, das ist 1, 6, 11. Ja, wobei das ist, Genau. Auf jeden Fall, das sind ja eh eigentlich nur die, die man nehmen soll. Dann hast du natürlich immer die Helden, die eh schon auf 4 und 5 gehen, weil da ist ja gerade keiner und die dann einfach sowohl die da drüber als auch die da drunter nerven. Aber noch schöner sind die, die die Einstellungen aktivieren. In der Fritzbox zum Beispiel. Früher war es so, du musstest eine Einstellung setzen, um es zu aktivieren. Jetzt haben sie es umgedreht. Jetzt musst du die Einstellung setzen, um es zu deaktivieren. Dann nehmen die halt eben 2 Kanäle und hauen dann halt von 6 bis 11 quasi alles oder von 1 bis 6 alles zu. Und wenn du davon dann 2 in der Nachbarschaft hast, dann hast du einfach nichts mehr, wo du noch draufgehen kannst, wo nicht schon jemand drauf wäre.
Okay.
Und bei einem Arbeitskollegen, der jetzt nach Münster gezogen ist, der hat relativ schlechten WLAN-Empfang gehabt und dann habe ich ihm dieses Tool empfohlen, was er da mal hat laufen lassen und hat dann gesagt, warte mal, ich glaube, er hat mir ein Bild geschickt, ob ich das noch gerade hier...
Guck mal, da habe ich es doch ganz gut. Bei den 5 WLAN-Netz, die hier sind, ist nur 1 von dem Nachbarn und der sendet auf 6. Richtig?
Du siehst es am besten auf dieser Auswertung hier auf 2,4 Gigahertz. Da kannst du es ganz schön sehen. Und da siehst du auch mit welcher Leistung und welchem, da siehst du eben auch das, welche Bandbreite er da wirklich oder welches Frequenzband er da wirklich quasi braucht.
Von 4 bis 8. Ungefähr ein bisschen mehr.
So, hier sehe ich jetzt mal das, wie es, also hier genau, für die Leute vor Ort, ganz interessant, hier sehen wir jetzt mal, wie das denn in Münster da bei dem Kollegen aussah. Es waren 38 Sitz, die er da gleichzeitig gefunden hatte. Und
das
da
klingt fast so wie bei mir hier in Berlin. Also ich finde hier, glaube ich, sogar noch mehr. Also so 60, 70, so ungefähr. Was auch der Grund ist, warum ich da, wo es nicht absolut nötig ist, schon gar kein 2,4 Gigahertz Band mehr nutze, sondern eigentlich zu 90% das 5 GHz Band, weil da bin ich dann einsam mit 1 bis 2 weiteren Nutzern dieses Bandes.
So, und hier sehen wir auch schön diese ganzen, die jetzt da wirklich von, also die 6 und 11, dann geht das von 5 los und geht bis 13. Na, das sind dann eben diese breiten Kanäle, die da jetzt die netten Leute alle schon fahren, weil sie dann halt einen etwas besseren Empfang haben, in Anführungszeichen, was aber in Wirklichkeit
so,
natürlich
die haben,
das schlimmer macht.
Die haben quasi einmal die volle Breite, nicht 2 einzelne, sondern der geht.
Ja, ja, genau. Es ist dann eben so, ne? Und das andere ist, also so sah es halt eben bei mir aus. Da ist natürlich alles ein bisschen entspannter. Und ja, da habe ich mir dann auch hier auf 11 sogar was gefunden, wo eigentlich noch keiner drauf ist, weil der hält halt auf 9 ist. Also ist auf jeden Fall ein nettes Tool. Wie gesagt, Wi-Fi-Scanner im Mac App Store. Verschiedenste Visualisierungen und was halt eben auch ganz interessant ist, du kannst so einen Langzeittest mal auch laufen lassen, weil schon mal hast du ja dann auch, dass einige Leute ihr WLAN nur bei Bedarf anschalten und dann wieder ausschalten. Das habe ich bei mir zum Beispiel, plötzlich geht's nicht mehr. Okay. Immer zur gleichen Zeit, da kommt wahrscheinlich einer von der Arbeit und macht gerade in dem Moment da sein WLAN an. Das heißt, dann lässt es einfach mal 24 Stunden lang alle 5 Sekunden tracken und dann siehst du halt nachher auch mal, was alles so an Netzen in der Zeit gefunden wurde. Aber ohnehin, will man heutzutage ja einfach ein 5 GHz Netz nehmen und hast du die ganzen Sorgen nicht mehr. Wer aber noch auf ein 2,4 GHz Netz angewiesen ist, dem seien diese beiden Apps halt hier mal ans Herz gelegt.
Ja, ich habe alleine 30 Funknetze auf Kanal 6 hier in meiner Gegend.
Eieiei.
So ist das heutzutage. Jeder hat seinen eigenen Internetanschluss und jeder hat natürlich seinen eigenen Plasterrouter dabei, ne, der dann auch 2,4 Gigahertz macht und standardmäßig auch immer auf 1 oder 6 eingestellt ist. Ja, vielleicht auch mal auf 11. Und so kommt es halt zustande.
Da gibt es aber auch so eine Frequenz, die ist in Deutschland nicht erlaubt. Dann sollte man vielleicht die nehmen. Aber das lässt nicht alles sich drauf einstellen irgendwie, ne?
Dann bist du aber im Mikrowellenbereich und wenn dann einer seine Mikrowelle in der Küche anschmeißt, hast du dann da lustige Störquellen.
Wie das macht, machst du das falsch.
Ja, 5 Gigahertz ist die Antwort.
Richtig.
Nicht für alle.
Ne, warum nicht?
Ja, Basti zum Beispiel, der kommt hier oben in das 5 GHz Netz nicht rein, weil der hat noch ein iPhone 4S.
S. 4S, ja, bis zum 4S gibt es kein 5 GHz. Das ist auch der Grund, warum ich noch 2,4 GHz WLAN habe, weil meine Freundin nämlich auch noch ein 4S hat.
Und die Wii U zum Beispiel, die macht auch keine 5 GHz.
Hier. Ja gut, Zocker. Aber da kannst du dann ja zum Beispiel so einen Fritz-Repeater mit LAN-Anschluss nehmen, der auf 5 GHz funkt und dann einfach über den LAN-Port gehen.
Ich glaube, die Wii U hat keinen LAN-Port, oder?
Die Wii U hat keinen LAN-Port, nein.
Das ist so ein bisschen ätzend bei
und
mir.
Sie fand nur, macht die und bei sie kann mir nur 2,4 GHz, stimmt.
Ja,
das wäre schon ein Grund jetzt keine für mich, Updates mehr nicht zu kaufen.
Ja, richtig so. Hör mal, du bist jetzt, glaube ich, bei FaceTime raus, weil der Akku alle ist.
Ja, das macht ja nichts. Wir nähern uns ja auch so dem Ende.
Mhm, das ist schon das erste Anzeichen dafür.
Ich habe mein iPad auch in der Zwischenzeit anschließen müssen.
Nimm nicht an, du kriegst einen Schock.
Ja, jetzt ruft Thorsten mich gerade an, was aber nicht auf meinem iPad ankommt. Lassen wir das.
Warum kommt das denn nicht auf deinem iPad an?
Ja, weiß ich auch nicht.
Basti wird wieder wahr?
Der Troll ist wieder aufgewacht.
Ich habe doch nur gefragt, warum sich auf dem iPad ankommt.
Ja, jetzt ist es auch auf dem iPad angekommen.
Ja, jetzt hat er auch schon aufgelegt.
Es hat halt einen Moment länger
gedauert.
Ja, ist wie gesagt, ja, passt. Freuen wir uns darauf, dass das Telefonieren bald von allen Geräten funktioniert.
Richtig.
Arsch.
Okay.
Sehr nett.
Schön, schön.
War's das?
Hat noch jemand was?
Nö.
Du auch nicht, Bastian? Dann?
Gut, dann vielleicht hören wir uns sehr bald schon wieder. Planmäßig wäre das nämlich, wäre unser nächster Podcast schon in 6 Tagen wieder, wird er wieder aufgenommen, weil wir ja letzten Sonntag ausfallen haben lassen müssen, leider.
Vielleicht hat Bastian ja dann auch was zu sagen.
Und es könnte sein, dass es dann um die E3 zum
das
Beispiel
Problem geht. Ist, das schauen wir mal.
Warum schauen wir mal?
Ich bin ja etwas müde, gegen Gläubige anzureden.
Nee, musst du ja gar nicht.
Und habe das Gefühl, das könnte
nein.
Es könnte wieder
ja
zuschlagen.
Zu den Zuhörern sprechen und oder andere Trolle ignorieren.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.